PPR, Superflex, Tight End Premium. David Njoku oder Dalton Kincaid?
David Njoku.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Weihnachtstage gut überstanden?
Ja, so langsam geht's wieder. die Mandelentzündung, die ich hatte, überwunden, deswegen hat es auch so ein bisschen gedauert, ne? Bis wir jetzt wieder hier am Start sind. Aber wir wollten euch noch ein letztes Mal in 2023 mit unserer Folge beglücken. Deswegen ja, sind wir jetzt hier am Start und hauen nochmal einen Mailbag raus.
Ja, so sieht's aus. Sehr gut. Ich hoffe, deine Stimme hält durch. Ansonsten müssen wir uns halt gut kurz halten. Oder ich muss mehr reden. Tue ich ja auch gern. Von dem her alles okay. Da kommen wir schon durch. Jetzt rechtzeitig noch vorm Silvesterfest. Das heißt, das sieht gut aus. Vielen Dank natürlich schon mal an alle für die Fragen zum Mailbag. Bevor wir aber zum Mailbag gehen, gehen wir natürlich in unsere Einstiegsrubrik zu den Hörertrades. Und wir müssen die Chance ja nutzen. Wir sind noch in der Finalwoche von Fantasy Football. Das hätte ich jetzt fast übergangen. Phil, wie läuft's denn? Wie hype bist du auf Sonntag? Was ja wirklich ein unglücklicher Termin ist tatsächlich. So mit irgendwie Silvesterfeierlichkeiten und dann kann man eigentlich das Fantasy-Football-Finale gar nicht richtig genießen.
Ja, also tatsächlich sind diese Playoffs doch relativ unglücklich gelaufen, muss ich sagen. Stehen nur in drei Finals, bin da wirklich schon sehr, sehr enttäuscht eigentlich.
Ein Down-Year für.
Down-Year, ja. Ich hatte echt ein besseres Gefühl, aber naja, es ist so, wie es ist. Schön, wenn David Njoku dann und Breece Hall in den Spielen um Platz 3 gut produzieren. Das hilft natürlich. Nee, aber schon bitter gelaufen irgendwie insgesamt. Und ich glaube, wir spielen auch einmal gegeneinander, ne?
Wir spielen einmal gegeneinander, ja. Ja. Richtig. Ja, da habe ich jetzt nochmal nachgelegt, was bei dir zu großem Ärger geführt hat im League-Chat.
Ja, nee, man muss auch mal dann kommentieren dürfen. Also,
bisschen stänkern, ja, das ist schon klar. Hab dich schon verstanden.
Ich denke, andersrum wäre das ähnlich gelaufen. Aber nein, alles gut. Das ist ein relativ ausgeglichenes Matchup, wenn ich so drauf gucke. Schauen wir mal, was da passiert.
Du bist im Moment projected, bist du noch 56% Favorit.
Ja.
Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen auf Quarterback, das ist mein Problem. Kyler Murray jetzt irgendwie angeschlagen, erkältet, was auch immer, weiß man nicht genau, ob er spielt. Dachte ich mir, kein Problem. Ich habe jetzt Jacoby Brissett, der bisher 5 Drives für die Commanders gespielt hat und 5 Touchdowns aufgelegt hat. Also da konnte nichts schief gehen. Jacoby Brissett holt sich jetzt eine Hamstring-Verletzung im Training. Ja, das heißt, eventuell muss ich auf Sam Howell zurückgreifen. Das würde ich tatsächlich ungern tun.
Ja, das ist aber du hast Stafford gegen die Giants. Ich glaube, das gibt dir auf Quarterback schon mal einen guten Floor. Ich habe Mahomes und Josh Allen. Das kann man auch mal sagen. Aber ich bin wirklich überlegen. Mein dritter Quarterback ist Jordan Love. Und ich bin ernsthaft, ich überlege ernsthaft, ob ich Patrick Mahomes für Jordan Love benche.
Ja, bench lieber Josh Allen. Ich würde dir empfehlen, Josh Allen lieber
runterzunehmen. Das ist mir klar, dass du mir das raten würdest. Ja, ja. Nee, also das ist echt noch eine Überlegung, die ich wirklich habe, weil Mahomes
wirklich katastrophal. Ich glaube, ich verstehe dich komplett. Es ist einfach nur, wenn er dann auf deiner Bank explodiert, dann ziehst du dir halt selber so die Eier lang. Das hält man halt dann nicht aus. So. Aber ja, es ist natürlich auch das deutlich bessere Matchup. Jordan Love gegen die Vikings im Vergleich zu Mahomes zu Hause gegen Cincinnati.
Naja.
Am Ende, man muss, und das ist, glaube ich, das, was sich auch wieder in den Playoffs Ja, was ja jeder in den Playoffs erleben muss und musste und muss und Ding. Am Ende, man stellt irgendwas auf und dann muss man sich damit also abfinden.
Ja.
Und da gibt es wilde Enttäuschungen, was ich im Halbfinale wegen Breece Hall rausgeflogen bin. Und dann, nur damit er dann eben im Halbfinale und Finale komplett explodiert, hilft dir in den Teams, wo du wegen ihm das
Ja.
Viertelfinale verloren hast, auch nicht mehr weiter. Ne?
Ja,
Das ist.
ein Team von mir
Ja.
hatte auch Breeze und Bijan und hat in
Ja,
der, das welche Woche war das? Vorletzte Woche?
Viertelfinale.
Viertelfinale, genau. Schön, habe ich von der Running Back Position dann irgendwie 2 Punkte bekommen. Bijan mit Minuspunkten und Breeze mit 3 oder so. Da bist du natürlich dann auch echt gekniffen. Also.
Ja, und vor allem, das sind ja auch noch Spieler, die so viel Wert haben, ne? Das ist was anderes, wenn du hier, ich meine, ich rocke ja unser Finale mit Zeke Elliott und Zamir White auf Running Back.
Ja,
Wenn die am
aber.
Ende reinscheißen, dann kann ich sagen, ja gut, okay, so ist es halt. Aber wenn du da Bijan und Breeze stehen hast und sie scheißen dir rein, dann denkst du dir, oh, das kann einfach nicht wahr sein.
Nee, das stimmt. Das ist halt, und die wirst du halt auch niemals benchen. Ich meine, Zamir White, wenn dir
Ja,
der nicht gefällt, so dann tradest du für irgendjemanden oder ich sag mal, du hast jetzt zum Beispiel Ekeler auf der Bank, dann ja, dann guckt man halt und sagt,
genau.
okay, hau ich in jemand anders rein und da, wie du schon sagst, da wird man sich nicht drüber ärgern. Und das ist halt auch die Thematik halt mit Mahomes. Ich meine, ich werde ihn wahrscheinlich nicht benchen, aber ja, an sich wahrscheinlich, wenn da jetzt nicht Mahomes stehen würde, sondern was weiß ich, ja, irgendein Underperformer, so der andere, der nicht so teuer ist, so dann kann man sich das schon überlegen, ne?
Ja, so ist es. Ja, mal sehen, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall das erste Finale, das wir austragen,
Oh
glaube ich,
ja,
oder? Also ich
okay.
kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal in einem gegeneinander gespielt haben.
Nee, das ist möglich.
Spielen zwar schon einige Ligen zusammen, aber da haben wir auch abwechselnde Zyklen oder so mal, ne? Und da sind wir jetzt das erste Mal aufeinander. Treffen wir das erste Mal aufeinander. Ich bin gespannt.
Wir können ja unser Matchup noch mal in den Discord stellen und dann könnt ihr noch mal abstimmen oder sowas,
Oh
welches Team
ja,
ihr besser
das,
findet.
genau. Mit wem geht ihr? Mit wem geht
Ja.
ihr hier? Mit Ezekiel Elliott und Zamir White oder mit Christian McCaffrey und Kyron Williams?
Ja, gut. Ich sag mal, du hast dafür Tyreek Hill auf Wide Receiver, ne? Das muss man auch sagen. Jefferson, ne? Also ja, ich glaube, es ist wirklich eng.
Jefferson mit Jaren Hall, jedes Spiel in Fantasy Football ist an dem Punkt sowieso eng, weil es gibt halt auch die Möglichkeit, dass Zeke Elliott und Zamir White, gut, McCaffrey und Kyron Williams, das ist sehr unwahrscheinlich, das ist jetzt so ein Punkt, aber trotzdem, dass ich zu den zwei nehme ich jetzt mal noch, keine Ahnung, Tyreek Hill eben dazu und auf deiner Seite AJ Brown, dann kann mein Trio deins sogar outscoren. Ist halt so,
Ja,
das ist
ja.
die Randomness der Wochen
In
und
einer Woche kann alles
so schnell
passieren.
geht's, ne? Ja,
Auch,
so ist es, ne?
also auch Jefferson zum Beispiel, auch ich sehe das gar nicht, solche Receiver auch mit einem Backup-Quarterback, das ist die Option, wo die noch mehr hingehen. Also da kriegt man, hat man eher, und Addison fällt wahrscheinlich aus, ne? Oder also ist angeschlagen, glaube ich. Hockenson raus. Also die Vikings haben halt auch niemanden, zu dem sie sonst werfen können.
Ja, die Packers sind, das ist das Einzige, was mir da wirklich, also wenn es nicht die Packers wären, Jair Alexander ist halt so ein Geil. Die haben es durchaus schon in der Vergangenheit geschafft, mit wirklich intensivster Coverage Jefferson auch mal aus dem Spiel zu nehmen. Das ist,
Ja, aber
aber
Alexander ist
natürlich,
doch
also
auch
ich.
verletzt, ne? Oder
Ist der
dauerhaft
verletzt,
verletzt.
oder?
Der
Ah,
ist,
okay. Ah,
ja,
okay.
hat er noch nicht viele Spiele gemacht, weiß ich nicht.
Ja, okay. Fair. Ja. Also, das ist dann muss man natürlich dann sieht's besser aus. Nichtsdestotrotz, ja, muss man halt sehen. Das kann auch sein. Jaren Hall sah ja nicht so schlecht aus bisher. Also in dem einen, in den, weiß nicht, zwei Drives, die er hatte. Ich hab definitiv nicht überlegt, Justin Jefferson zu benchen. Stephon
Kannst
Diggs
du
ist
auch
eher
nicht.
das, der Junge, der jeden ancast im Moment, der bei mir noch rumsteht. Aber auch da überlegt man natürlich nicht ernsthaft. Gut, so, das dazu. Ich würde
Wie sieht's denn
sagen,
bei dir
dann.
denn aus? Du hast gar nicht
Ach
erzählt, wie
so,
es bei dir aussieht.
Ja, es sieht besser aus. Ich bin in 6 Finals unterwegs. Davon tatsächlich 2 Redraft und eine Best Ball, eine German Charity Bowl Best Ball, die aber eben im Playoff-Format gehalten ist. Also keine klassische Best Ball, wo es einfach, sag ich mal, nach 17 Spielen wird abgerechnet, wer steht ganz oben, sondern auch im Playoff-Format. Und da gibt es ein Shirt zu gewinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da freue ich mich natürlich auch. Ich verfolge es gespannt. Ich hoffe, Michael auch. Grüße an der Stelle. Und ja, ansonsten noch in der JIT habe ich es. Alter, ich hatte noch nie so ein Playoff-Matchup wie in der JIT in Woche 16 gegen Stealer High. Am Ende habe ich 167,18 zu 166,78 gewonnen. Also mit 0,5, 0,4 Punkten Vorsprung gewonnen.
Eieiei.
Und ich sah, das Ding war ja, das war ein, ich glaube, ich hatte 99% Win Probability vor dem Niners Baltimore Game. Ich hatte noch Purdy und Samuel und er hat und Sila hatte halt noch Lamar. Und ich hatte halt also viele Punkte vor, also ich weiß nicht, irgendwie 20 Punkte Vorsprung dazu oder so, also oder knapp 15 Punkte Vorsprung. Ja, und dann schau, ich habe gar nicht mehr dran gedacht und guck irgendwie so, nachdem dieses Spiel da sowieso entschieden war, ne, und guck, ich habe es ja live geguckt und schau da so 10 Minuten vor Ende, gucke ich hier so in Fantasy rein und sehe auf einmal, Alter, fuck, ich verliere das, das gibt's doch gar nicht. Wie kann das sein? Und ja, Purdy halt Minuspunkte und Deebo nichts gemacht und Lamar ganz schön auf die Tube gedrückt. Hey, und dann, es ist wirklich, es ging halt auf die letzte Deebo Reception da so. Ich stand nur noch vorm Fernseher. Komm, Sam Darnold wirft den Ball einfach zu Deebo, macht irgendwas, irgendein Screen. Ich bin so ein Dirty, einfach nur, ich brauche nur die Reception Boni. Und mit einer letzten Reception holt er halt noch 9 Yards und das reicht halt dann um 0,4 Punkte, dass ich da ins Finale einziehe. Und das war wirklich crazy, weil da muss man ja sagen, das hat ja die Implikation, mit diesem Finaleinzug qualifiziere ich mich ja wieder für die Champions League im nächsten Jahr. Und das ist natürlich schon richtig geil. Daher, da habe ich echt mitgefiebert. Da war ich, da bin ich, das ist die eine Liga, wo ich nicht so entspannt bin. Beim ganzen Rest finde ich, also ist es mir dann doch, ich nehme, wie es kommt, aber da ist es, da habe ich dann schon mitgefiebert im Halbfinale.
Ja,
Das
verständlicherweise,
war
ne? Also, das
wild,
ist
ja.
schon eng. Ja, diese Matchups sind immer krass, wenn du. Ich hatte das ja, was war das? In der ersten Playoff-Runde, glaube ich. Und nee, das war um den Playoffs-Einzug in einer Liga, wo ich glaube, ja, Chain durfte keine. Also, der hat dann nur irgendwie 3 Yards gemacht und
Ja.
hätte, wenn er 5 gemacht hätte, dann wäre ich raus gewesen oder sowas. Das war, ich weiß gar nicht, Dolphins gegen, boah, ja, also in der Woche auf jeden Fall das Matchup.
Ja,
Und das war auch,
gegen die Jets, glaube ich. Ne?
ich glaube, war auch ein Nachtspiel oder sowas. Ja, naja.
Okay, ja, das ist wild. German Charity Bowl selbst bin ich in meiner Liga auch im Finale. Da habe ich mit 0,8 Punkten das Halbfinale gewonnen. Also, man muss sagen, die Close Matchups, die sind auf meine Seite gefallen, im Halbfinale.
Dann hoffe ich ja für unser Matchup, dass dein Glück so ein bisschen aufgebraucht ist. Also meins auf jeden
Wäre
Fall nicht.
nur, ja, es wäre nur fair, muss ich sagen auch. Dafür bin ich in der Champions League schön die Bye gesichert, ne? Dachte ich mir, komm, da willst du ins Finale kommen, das habe ich verloren, leider. Und zwar deutlich am Ende. Auch da hat mir Brock Purdy hat mich zwar durch die Saison hinweg durchgetragen für seinen ADP oder für seinen Draftspot, aber das Halbfinale war dirty und Keenan Allen auch ausgefallen. Das hat mir nicht gut getan. Amari Cooper habe ich noch weggetradet nach der Watson-IR-Geschichte.
Ja,
Ich hab
schade.
ich, da bin ich ein paar Mal falsch abgebogen, sozusagen.
Ja, kann man immer haben.
Nee, aber daher alles gut. Also ich will mich nicht beschweren. Bei mir läuft es insgesamt schon gut. Hatte auch durchaus Matchup-Glück und so. Jetzt noch ein paar, also den ein oder anderen Titel noch rausholen aus den 6 Finals. Dann bin ich sehr zufrieden mit dieser Saison. Gut, dann jetzt aber wirklich rüber zu den Hörer-Trades. Lasst uns, by the way, auch sehr gern wissen, wie es bei euch läuft. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Wir haben einen Channel, Fantasy Football Talk in unserem Discord. Ist immer cool zu lesen, wie es so bei den anderen läuft. Macht ein bisschen Einstimmung aufs Finale gerne in dem Channel.
Ja, dann können wir doch vielleicht an der Stelle noch die Werbung kurz reinschieben, oder?
Ja, dann
Vorher.
machen wir das. Genau, weil Phil, wie kommt man denn in diesen Discord hinein?
Genau, ihr könnt da den Link zum Beispiel in der Folgenbeschreibung sehen oder eben über unsere Seite bei X, und zwar @dynastyflo mit ph. Dann kann man dir folgen, @49erflo, mir @phil8190, und ja, unterstützt uns auch gerne bei PayPal oder Patreon. Wie geht das, Flo?
Über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle, die da uns unterstützt haben in der Vergangenheit und uns auch weiter unterstützen. Freut uns sehr. Und ja, genau. Wir fühlen uns geehrt.
Auf jeden Fall.
So, damit dann jetzt aber wirklich rüber zu den Hörer-Trades, und wir starten mit dem ersten von The Hail Mary. Ist eine 12er Bestball PPR. Ein Tight End Premium. Ein Quarterback, drei Running Backs, vier Wide Receiver, zwei Tight Ends, eine Flex und eine Superflex. Also tiefe Liga, aber klar, dafür ja auch Bestball. Der Hail Mary bekommt hier einen 24 First, 25 First, 25 Second und 24 Fourth. Gibt dafür ab Calvin Ridley, Terry McLaurin, Cole Kmet und Deontay Foreman, ne, heißt er, der gute Kollege. Nicht,
Ja,
dass ich mich jetzt hier vertue. Deontay Foreman,
natürlich.
genau. Phil, wie findest du denn den Deal, gerade auch mit dem Blick auf Bestball?
Ja.
Der Hail Mary sagt, er reagiert auf eine sehr enttäuschende Saison, denn ja, wenn man sagt, was sind die Bausteine des Teams? Justin Herbert, Deshaun Watson, DeAndre Swift, Jahmyr Gibbs, A-Chain, Waddle, JSN, Flowers, Pitts. Ja, da sind einige, die nicht so abgeliefert haben, wie man sich das vorgestellt hat.
Nee, das mit Sicherheit nicht, aber ich sag mal, was er jetzt macht, so Retool-mäßig, da ältere Assets oder enttäuschendere Assets abzugeben, mit Ridley, McLaurin, Foreman, ob der überhaupt noch einen Wert haben wird, wird sich zeigen. Ja, Kmet natürlich schon in der Two-Tight-End-Liga einigermaßen spannend, aber dennoch finde ich, auch wenn es Late-Picks sind, hätte ich lieber die Picks als die Spieler. Ich glaube, die Assets, die man wieder dafür bekommen kann, sind dann letztlich wertvoller.
Ja, ich glaube, es ist so. Ich glaube, ich finde den Deal fair. Also den Fourth von Foreman würde ich jetzt mal so ein bisschen rauslassen. Das, glaube ich, macht jetzt keinen großen Unterschied. Natürlich nehme ich im Zweifel den Fourth, aber das ist jetzt nicht das große Ding. Kmet, ja, in Bestball kannst du halt ein paar Tight Ends so sammeln. Deswegen glaube ich, nehme ich da sogar auch leicht lieber den Second, oder finde es zumindest halt sehr fair. Zwei
Aber es ist
First
Two-Tight
für
End,
Ridley
ne?
und McLaurin. Sorry?
Es ist Two-Tight End, ne?
Ja,
Deswegen Kmet.
aber du holst halt einen Pool an Tight Ends zusammen, ne? Also ich meine, du musst halt, ist halt nicht Two Tight
Ja.
Ends Lineup setzen, dann ist das was
Nee.
anderes, aber so, dann, da kommen halt auch so Spieler ins Line-up, ja, weil sie halt mal in der Endzone stehen und den Ball fangen. So, das ist.
Also bei Bestball ist auch immer wichtig, also nochmal, wenn ihr hier Trades reinhaut, zu wissen, wie tief ist denn das Roster?
Ja,
Weil, also
absolut.
es ist schon ein Foreman, habe ich jetzt gerade nochmal so überlegt, wenn ich da irgendwie 35 Spots habe, die ich
Ja.
rostern kann, dann hätte ich vielleicht doch lieber einen Foreman als einen Fourth. Wenn er dann ein,
Ja.
zwei Wochen gute Wochen hat, ist es schon, reicht mir das ja schon. Aber wenn ich jetzt nur 18 Spots habe, die ich rostern darf, dann muss ein Foreman natürlich, ist der blockiert, der
Muss er
muss ein
weg, ja,
Roster-Spot.
verdient.
Ja,
Ja.
genau. Also
Ja.
das wäre nochmal wichtig zu wissen dann auch.
Ich gehe mal eher von der tieferen Liga aus,
Ja,
ehrlicherweise. So vom
ja.
Gefühl her ist das Normalere, denke ich, bei Bestball. Und dann, ja, ist es durchaus eine Herausforderung, startable Spieler zusammenzusuchen. Da gebe ich dir schon auch recht. Ja, also insgesamt, ich finde den Deal fair, ich finde ihn okay. Ist ein Toss-up. Von der Roster-Building-Strategie her, glaube ich, jetzt der Moment da für die Picks zu investieren, ist absolut in Ordnung. Ridley McLaurin auch ziemliche Enttäuschungen dieses Jahr gewesen. Insgesamt, auch wenn Ridley ja nochmal schön Garbage-Time-Punkte im Halbfinale gemacht hat, das freut alle. Aber ja, ist
Ja.
okay. Mal gucken, ob du, also der Mary hier als Tipp, so nach meinen Bestball-Erfahrungen auch vielleicht ein bisschen die Picks auch noch, nicht alle nutzen, sondern auch hier wieder moven und durchaus dann Startable Pieces halt zusammensammeln damit.
Ja, man kann, glaube ich, hier sicher sein, die Picks werden halt in den nächsten Monaten wertvoller und
Ja.
Ridley und McLaurin nicht.
Ja,
Das kann man, glaube
das
ich,
ist,
festhalten, auch
ja.
wenn ich die
Ja.
Spieler, das sind, also sowohl in Baseball als auch in Roster liegen, sind das auf jeden Fall Spieler, die man irgendwo rostern kann, so, ne? Also das ist
Ja,
schon
klar.
völlig okay, die im Roster zu haben, ja.
Der nächste Deal kommt wieder von The Hail Mary. 12er PPA-Liga mit 10 Startern, kein Tight End und Tight End Premium. Das heißt, hier wirklich, ja, ist halt nur ein Flex-Start dann. Bin trotz eines Superteams nur knapp in die Playoffs gekommen. Folgender Deal soll mir einen Push geben. Dale Mary bekommt hier Mike Evans, Zeke Elliott und Courtland Sutton, gibt dafür ab Trey McBride, Christian Watson, Gabe Davis und Elijah Moore. Ja, ich verstehe es, okay. Das heißt, Trey McBride, was ist Trey McBride in so einer Liga eigentlich wert? Auf welchem Level scored ein Trey McBride versus Wide Receiver? Das ist dann irgendwo Low-End Wide Receiver 2 Territory, schätze ich so.
Boah, noch nicht mal, glaube ich. Ich glaube weniger.
Manchmal, ja. Also, ja, irgendwo dann da, so beispielsweise 2, 3, 3, 3. Okay, Christian Watson. Natürlich, ja, ich mag den Jungen schon nach wie vor. Gabe Davis, Elijah Moore sind natürlich so Spieler, die willst du eigentlich nie aufstellen. Elijah Moore, das Comeback dank Joe Flacco natürlich gestartet. Der einzige Quarterback, der zu Elijah Moore wirft auf dieser Welt. In der NFL zumindest. Und ja, also ich finde, der ist schon nicht günstig so für Evans, Elliott und Sutton. Auf der anderen Seite kann das durchaus helfen, damit zu gewinnen. Wenn ich jetzt drauf gucke, knapp in die Playoffs gekommen, Bijan und Hall, das war das gefürchtete Running Back Lineup mit Sicherheit im
Ja.
Viertelfinale. Mein Tipp ist, das Team ist nicht mehr dabei.
Ja, gut möglich. Ja.
Auch Hopkins, Adams, das waren jetzt, ich glaube, das war auch kein Galore-Viertelfinale. Ridley, Mahomes sowieso nicht. Also, wenn das kein Viertelfinal-Bounce war, dann wäre ich schon sehr überrascht. Und ja, ich glaube, value-wise bin ich trotzdem bei der abgebenden Seite. Ja,
Okay.
ist wie es ist. Kann man auf jeden Fall nehmen, den Shot. Ich mag halt Christian Watson, glaube ich, lieber als der Markt vielleicht. Trey McBride ist halt in dem Szenario hier wirklich nicht so viel wert. Das stimmt. Andererseits, was gibt dir Mike Evans nach der Saison noch? Das ist halt die Frage.
Ja, also ich glaube halt, von allen Spielern hier wird Mike Evans auch nächstes Jahr der bestscorende Spieler sein. Points per Game, das ist, glaube ich, so das.
Ja.
Ja, Sutton ist okay. Also auch den kann man aufstellen. McBride, ich habe gerade
Ja.
mal nachgeguckt, müsste sich irgendwo im Wide Receiver 3-4 Territorium bewegen.
Mit seinen diesjährigen Points per Game oder mit denen,
Ja.
seit er eine richtige Rolle hat? Weil McBride ist ja schon ich sag mal, das erste Halbjahr war ja schon, keine Ahnung. Das war noch nicht der richtige Trey McBride, würde ich jetzt
Nee,
einfach
das stimmt.
mal, würde ich mal sagen, so.
Das stimmt auch. Aber selbst wenn man es, also selbst wenn man es ein
Ja,
bisschen
ne.
pushen würde, also ich kann, also wenn wir mit Tight End Premium, was es hier ja nicht ist, das nehmen,
Ja.
ist er irgendwie,
Ich habe gar keine Liga ohne Thailand Premium, habe ich so
nee,
den
ich
Eindruck.
auch nicht,
Ja,
aber man kann
das
es
ist
ja so ein
echt,
bisschen umrechnen und,
ja, ja.
also dann wäre er, wenn wir ihn jetzt einfach ein bisschen mit Tight End Premium pushen, dann wäre er irgendwo,
Ja.
ja, Low-End Wide Receiver 3, irgendwo in der Range.
Ja, okay. Okay.
Also, ist jetzt kein Spieler, den mit 10 Startern,
Ja.
den du unbedingt brauchst. Das heißt
Ja.
also, ja, ich finde es ein ausgeglichener Deal. Passt für mich.
Ja,
Also
ja.
kann ich jetzt
Kann man
nicht
schon
irgendwie.
machen. Kann man
Ja,
machen.
und gerade in
Ist
den Playoffs
natürlich,
sicherlich.
der Outcome ist halt maximal unglücklich auch, muss man sagen.
Ja,
Das
gut,
ist
okay.
halt, das ist wirklich dumm, das ist kacke gelaufen. Da kannst du aber, wie gesagt, du kannst da nichts dafür, wenn du im Viertelfinale einen Nuller insgesamt von Bijan und Breeze bekommst. Das ist
Der
halt so.
Prozess, ich glaube, der Prozess
So.
in dieser Liga für Mike Evans und
Ja.
Zeke Elliott zu traden für das Paket ist schon völlig in Ordnung.
Ja. Geb ich dir recht. Prozess ist sehr in Ordnung. Der nächste Deal kommt von Michael Klock. Er sagt, 5 € sind raus. Vielen, vielen Dank, Michael, für deine Unterstützung. Für jeden Hörertrade sendet Michael uns 5 €. Michael tradet hier für Christian McCaffrey und einen 24 Third, gibt dafür ab Isaiah Pacheco, seinen 25 First und Second, einen 24 Second und einen 26 Second. Also, sag mal, Pacheco und First und 3 Seconds. Für McCaffrey und ein Third. Phil, sagst du, das ist dir das zu teuer für Christian McCaffrey?
Also Michael hat hier seinen 24 First ja schon in Pacheco investiert gehabt, ne?
Ja,
und
ja,
also so gesehen, stimmt. Das ist schon kein sehr günstiger Preis für McCaffrey, aber ich finde es völlig okay, das dann auch zu machen. Zumal Michael ein Team hat, was wahrscheinlich auch nächstes Jahr um also ich bin auch in der Liga, er hat mich im Halbfinale rausgehauen. Deutlich. Deutlich war auch, also war, ich bin hab mit meinem Team vor der Saison nicht gerechnet, dass ich überhaupt in die Playoffs komme. Aber er hat mich deutlich mit 80 Punkten oder sowas geschlagen. Das ist eine IDP-Liga, so, aber er war 280 zu 210 oder irgendwie sowas. Also ja. So, und er steht im Finale, ich gucke gerade nochmal, er ist da bestimmt auch projected der erste. Ja, er hat 50 Punkte mehr projected. Aktuell 255 zu 207. Also, ja, das sollte in der Liga wohl für den Titel auch reichen. Und wie gesagt, der 2025 First würde ich auch eher mit too late sehen. Und dementsprechend, ja, verstehe ich den Deal und finde es völlig okay.
Ja, also McCaffrey, ich werde auf jeden Fall versuchen, das sage ich euch jetzt schon mal, werde McCaffrey versuchen, in dieser Down-Phase, ja genau, aggressiv versuchen zu kaufen. Man denkt immer, der ist schon so alt, eigentlich ist er 27, ich bin mir sehr sicher, er ist der 4, also 2024 in Redraft wird er der 101 sein, jeder wird ihn haben wollen. Natürlich sind 2 First und 3 Seconds eine Menge Holz. Auf der anderen Seite, wenn das alles late ist, ja, okay, komm, dann kann man das machen. Ja. Ob es das gebraucht hat im Sinne von, damit gewinnst du jetzt die Liga. Also ich sag mal, wenn du hier in dem Fall das Halbfinale mit 80 Punkten gewinnst, dann hättest du jetzt CMC nicht gebraucht. Aber ja, haben ist besser als brauchen, ne? Das muss man auch sagen.
Ja, ist auf jeden Fall eine Versicherung, sagen wir mal so, dass man dann doch auch gewinnt.
Ja, man darf sich nicht überversichern, das kann man auch gar nicht in Fantasy, man kann auch wirklich mit einem, auch das Finale kann verloren werden, auch mit CMC hin und her, das kann passieren, aber der Preis ist auf jeden Fall noch in Ordnung, glaube ich.
Ja, ja.
Der nächste Deal von Dumpway ist eine 12er 1QB mit 10 Startern. Dumpway sagt, ich habe die erste Playoff-Runde überstanden und wollte mich auf Running Back noch verstärken, denn da hat er Mixon, Edwards, Ford und Chubb. Chubb hilft jetzt gerade nicht so viel. Jerome Ford hoffentlich gestartet im Finale, sonst war dieser Kauf leider ein Trick. und sich selbst eine Falle gestellt. James Conner wurde hier gekauft für einen 25 Second und den 24 403 und 408. Ich muss starten. Ja, Preis ist für mich, glaube ich, okay. James Conner kann man auf jeden Fall kaufen. Ich finde es auch einen fairen, also finde es auch einen guten Deal. So, ich glaube, James Conner bleibt bei den Cardinals ehrlicherweise und sieht gut aus, da das Running Game. Ich starte den auch confident im Moment, jederzeit, wenn ich ihn habe. Es ist völlig fair. Wie gesagt, ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Wahrscheinlich Mixon, Edwards und Connor irgendwie aufgestellt im Finale. Da wäre Ford jetzt schön gewesen, aber das kann man wirklich nicht kommen sehen. Von dem her, alles richtig gemacht aus meiner Sicht.
Ja, ist halt die Frage, ne? Wenn er jetzt, also wenn er Ford jetzt nicht aufgestellt hat, wäre es halt ein lateral move. Also so, ich finde, auf dem Papier ist es erstmal ein Lateral Move, ob ich Ford oder Connor aufstelle. So, und ich glaube, dann da investieren.
Fandest du auch vorher, also auch ohne den Outcome von, ich weiß nicht, wie findest du Ford? Ich muss jetzt nochmal, ich habe ihn nämlich in einer Liga und da habe ich tatsächlich, das war Redraft und ich habe irgendwie Kyren Williams, Kamara, Bijan, Zamir White und Jerome Ford als Running Backs bekommen. Ich konnte nur 3 starten. Und ich fand, Jerome Ford war schon ganz klar der Mann, den ich nicht mehr aufgestellt habe, weil halt Kareem Hunt schon in die Goal-Line-Rolle reingefressen hat. Und er ist jetzt schon ganz lange nicht mehr, ja, was heißt explodiert, ist jetzt übertrieben, aber er war mehr so ein Floor-Lieferant als ein Ceiling. seit Kareem Hunt eine Rolle hat.
Aber was ist James Conner denn gewesen? Also, ja, gebe ich
Ja.
dir recht. Ja, ist okay. Ford hat jetzt kein Spiel gewonnen, aber auch keins verloren als Running Back 2 oder 3. Und James Conner, wenn du auf die Saison guckst, ja, okay, er hat relativ gute Performances auch gehabt mit 2 Touchdowns und sowas mal. Aber,
Ja, aber der
ja.
Recency Bias kickt halt rein. Die letzten 3 Spiele von Connor waren gut.
Ja, ist okay, ne? Aber, boah, ja.
Ja,
Kann man schon
okay.
machen, ist
Ja,
okay,
ja.
ja.
Gucken wir mal. Es war im Nachhinein, wie gesagt, ist dann halt unglücklich gelaufen, wenn man deswegen fort im Finale sitzt, aber.
Man weiß ja auch gar nicht, wie Connor jetzt spielt, ne? Das müssen wir jetzt auch erstmal sehen und ja.
So ist es. So ist es. Vielleicht hat es aber gereicht, um das Halbfinale zu überstehen. Das kann natürlich sein.
Klar.
The Hail Mary mit einem Deal. 12er PPR Superflex mit 10 Startern, voll im Rebuild, 1-0-1 und mid to late first sind vorhanden auf Quarterback Watson, Richardson und Young, Wide Receiver Amon-Ra, Drake London, Tight End Kincaid. The Hail Mary bekommt hier Quentin Johnston und einen 24 First für James Cook und einen 24 Third. Der Third ist der 301 und der First ist ja im Halbfinale unterwegs, also 109 bis 112. Kann man sagen, im Prinzip, ja, also nochmal genau, sagen wir 1 Quentin Johnston und 1 10 gegen James Cook und 24 301.
Ja, James Cook ist der größte Sell-High aller Zeiten, finde ich. Nein, also muss man schon sagen, ne? Hat auf einmal Usage wie Kai aus der Kiste, wo sie ihren OC ersetzen durch Joe Brady. Und ja, also das, klar, natürlich, man kann ihn, wenn man ihn jetzt hat und als Playoff-Team so, dann ridest du ihn natürlich. Aber hat man dann ja, ich glaube, letzte Woche, glaube ich, war es dann, wo er dann eben nicht mehr produziert hat
Er
oder wo
hat
es
nicht gut
dann.
gescored, er hat nicht gut gescored, aber er hatte 20 Rush Attempts. Er hatte halt
Ja.
kein Target und kein also daher auch keine Reception. Das war unglücklich, er hat keinen Touchdown reingelaufen, aber ich würde mal sagen, kann man jetzt sagen, ist jetzt seine Performance enttäuschend, wenn er 20 Rush Attempts bekommt?
Nein, also ja
Das
klar,
ist,
kein
also,
Target zu haben und ja, natürlich die, also
ja.
das Outcome ist halt enttäuschend so. Das ist halt bitter
Ja.
gelaufen. So ihn zu starten nach den vorherigen Wochen war natürlich hundertprozentig der richtige Prozess und
Ja.
für ihn zu traden, ja, kann man auch rechtfertigen. Dennoch ist er halt für mich ein Sell High, weil das ist halt, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mal sehr gespannt, ob sich
Ist
das
dir das
so
hoch
durchzieht.
genug? Sagen wir es mal so. Ich glaube, Quentin Johnston an dem Punkt, an dem wir
Ja,
sind, ist uns
Drittrunde.
der Typ, der das Typ ist, das ist ein Borderline-Drop-Kandidat so
Ja.
für, also den droppt man natürlich nicht, weil okay, du kriegst auch nichts Besseres am Waiver, aber du würdest den 301 über Quentin Johnston nehmen, denke ich.
Ja, du kriegst aber wahrscheinlich auf dem Markt noch einen Drittrunden-Pick, wirst du von irgendjemandem noch bekommen.
Das heißt, okay, dann sagen wir Drittrunden-Pick hier für Quentin. Okay,
Ja.
James Cook gegen den 1,9 bis 1,12. Da nimmst du lieber den First als Cook.
Glaube schon, ja.
Naja, ich glaube ich nicht. Ah,
Okay.
ich glaube ich nicht.
Ja, kann beides richtig sein, aber also, boah, tu mich echt schwer damit. Aber es
Also
kann,
ich
es.
finde das schon massiv. James Cook hat schon eine echt gute Rolle in Buffalo und
Ist sie
irgendwie
sustainable
erscheint
halt,
auch
ne?
nicht so schlecht zu sein. Ja, ist sie sustainable?
Das weiß ich
Ist
halt
deine
nicht.
Ja, gut, okay. Ich meine, du musst ja nicht picken mit dem Pick, aber kriegst du was Besseres? Ja.
Ja, auch
Oder
fair,
mit
auch
einer
fair,
höheren
ja.
Chance, ne?
Okay, ich bin, nee, okay, hast mich überzeugt. Man kann es probieren, den Pick zu investieren für James Cook. Ja, ist
Ich
okay.
glaube nicht, dass du ihn normal so begünstigt bekommst, ehrlicherweise. Das ist das, was mich an dem
Ja.
Deal aus der Hail Mary Sicht etwas stört. Aus meiner Sicht ist das nicht hochverkauft.
Ja.
Also normalerweise müsstest du doch da mehr für James Cook bekommen. Es war also der Deal, muss man dazu sagen, war am 23. Dezember. Das heißt, es war vor,
Nimm Down
nee, es war, nee, nee, es war vor der Down Week. Ja, genau, es war nach dem Dallas Game. Indem er 36, also er hat quasi Punkte aufgelegt, Woche, sehen wir da, keine Ahnung, Woche, ja, seit der Bye Week 25, nach der Bye Week 25 und 36 Punkte. Normalerweise müsste da mehr gehen für einen 24-jährigen Running Back. Hätte ich gedacht.
Ja,
aber
ich weiß nicht, ob du wirklich irgendwann mehr bekommst. Ne? Wir kennen den Running Back-Markt.
Ja, das ist halt das ist auch fair. Das stimmt, aber ich hätte gesagt, er hat langsam einen Shot auf, ja, ich meine, alles, was hinter diesen Top 4 ist, ist auf Running Back halt sehr dirty. Und da irgendwo schwimmt er dann schon ziemlich früh mit, glaube ich.
Ja.
Aber wir werden sehen. Dumpway mit dem nächsten Deal, 12er One-Quarterback-Liga im Finale, haben Need auf Running Back, hoffe damit reicht es für den Titel, Pick ist der 104, also Dumpway gibt hier den 104, Josh Downs und Jerome Ford ab für Jahmyr Gibbs, schade, dass Jerome Ford hier rauswandert, der wäre ein gutes Piece fürs Finale gewesen.
Das ist die Liga von gerade, glaube ich.
Das ist Safety-Liga von gerade, mit ja Connor. Genau, natürlich, er wurde halt nicht gestartet, ja, dafür kommt Jahmyr Gibbs jetzt halt mit rein, ist glaube ich auch nicht der schlechteste Start, nee. Ja, also ich sag mal so, 1-0-4 vor Downs, wie gesagt, 1-QB, ja, finde ich einen guten Kit, also die kaufe ich Jahmyr Gibbs all day long für den Preis, ohne zu zögern, völlig egal, wie das Finale ausgeht.
Easy, ja, Smash für mich auch.
Ja. So, Downs ist nice to have, aber das hält mich null ab. Und Jahmyr Gibbs irgendwie Top 3 Dynasty Running Back, auf jeden Fall.
Ja.
Dann haben wir noch einen Deal von M2P, 12er Superflex PPR, Titan Premium mit 10 Startern, davon mindestens drei Wide Receiver, stehe im Finale, nachdem ich Tyreek und Keenan Allen zu 14-0 getragen haben und Amari Cooper im Halbfinale zum Sieg. Perfekt. M2P tradet hier für Rashee Rice und einen 24 Fourth Round Pick, gibt dafür den eigenen 24 First, 25 Second ab, dazu noch Amari Cooper und Jaren Hall, nachdem Amari Cooper logischerweise im Finale out war, musste hier kurzfristig reagiert werden und es wird für Rashee Rice getradet. Phil, du bist kein großer Rashee Rice Fan.
Boah, geht. Mittelmäßig.
Mittelmäßig, okay, ja. Also ich meine, das ist ja schon Amari, ein First und ein Second. Das ist jetzt nicht ohne als Preis für Rashi.
Ja, es ist ja auch wieder ein Playoff. Also er ist ja im Finale offensichtlich. Ja, also es ist ja. 1-11 oder 1-12. Ja. 25 Second, keine Ahnung. Das Team, wenn ich hier lese, Tyreek und... Ja gut, ist schon alt, aber ne, allein mit Tyreek und wenn noch ein bisschen was dazukommt, dann schon wahrscheinlich auch kein Early First, so der Early Second.
Nee, ist also Second. 14-0 wirst du jetzt auch nicht nur wegen Tyreek und Keenan
Genau. Cooper. Ne? Also der Pick wird wahrscheinlich, sagen wir auch mal, eher spät sein. Jetzt Second, Jaren Hall hat, ja, seien wir ehrlich, wenig wert wahrscheinlich, ne? Irgendwo equal to third to fourth, irgendwie so. Und Cooper, ja, ich glaube, er wird nicht Free Agent. Nee, okay, nee, der wird da auch noch nichts mehr unter Vertrag stehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Aber ja, Amari ist halt, solange nicht Joe Flacco da Quarterback spielt, nicht der das ist ein okayer Wide Receiver, aber der auch 30 wird, glaube ich, nächstes Jahr schon. Und ja, also ich kann es verstehen. Es ist schon ein ordentlicher Preis für Rashee Rice, aber wenn Rice so weitermacht wie in der zweiten Saisonhälfte, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und klar, mit dem Need. Und man weiß ja auch immer nicht, wie der Markt in der Liga ist. Immer auch so eine Situation. Und da finde ich das irgendwo schon. Also kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ist kein günstiger Preis, aber ist auf jeden Fall in Ordnung.
Fully agreed. Ist okay. Ich bin sehr gespannt auf Rashee Rices Preis. Ich habe ja einiges in Rashee Rice investiert in verschiedenen Ligen, auch, also sage ich mal so relativ früh in der Saison, so zwei Seconds und dann so ein Early, ein Mid to Late, also alles, ich habe auch mal vielleicht auch ein Late First mal bezahlt und so, um so in diese steigende Aktie zu investieren quasi. Und ich war mir schon irgendwie sicher oder ich hatte ein gutes Gefühl, dass der beste Receiver in der Offense ist, was nicht schwer ist natürlich.
Wow.
Was nicht schwer ist, ja, stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass er schon ein Service, also wirklich ein guter Wide Receiver sein kann. Also auch der hat halt ein gutes Skillset irgendwie auch für Fantasy. Ich glaube schon, dass er so gib ihm den Ball in die Hand, der kann was nach dem Catch machen und so. Also der bekommt, wird auch seine, der wird seine Rolle haben. Ich denke, dass die Chiefs schon irgendwas machen müssen, um eine neue Nummer 1 halt zu bekommen, nachdem sie Tyreek halt nicht bezahlen wollten und Kelce ausfadet. Mal sehen, was mit dem, wie es mit ihm weitergeht in der Offseason. Muss man dann eh mal gucken. Aber da wird irgendwas, wird da passieren. Ja, wahrscheinlich investieren sie einen First-Rounder halt in die Position. Aber dann muss der auch erstmal besser sein als Rashee Rice. Das ist halt auch keine sichere Nummer. Und ich glaube, dass Rashee Rices Preis über die Offseason steigen wird im Vergleich zu jetzt. Weil unter allen, normalerweise, wenn ein Rookie Receiver solche Zahlen auflegt, Target Share, Target Rate, also Yard per Route Run, solche, die Effizienzzahlen, dann sollte er eigentlich höher sein, als er im Moment ist. Und ich glaube, dass das einfach so ein klassisches Dynasty-Phänomen ist. Er hat noch nicht die Punkte so gescored, in Teilen der Saison. Und wenn jetzt dann diese Analyse, diese Recaps losgehen, hey, wie waren denn die Rookies und so, dann hören alle den ganzen Content. Und dann auf einmal Rashee Rice, ja, yeah, I really like Rashee Rice und so weiter. Und dann steigt er und steigt und steigt und steigt. Und deswegen ist das okay. Der Preis ist schon so nah an dem, was ich also wirklich maximal zahlen wollen würde, aber ich glaube, es ist wirklich noch in Ordnung, besonders weil er auch im Finale jetzt helfen kann.
Meinst du also, der Preis für Rice ist heiß,
Ja.
oder? Ja,
So
nee,
sieht's
bin
aus.
ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich glaube auch eher, dass er steigt. Auch, keine Ahnung, Retirement-Gerüchte um Kelce sind ja auch da. Ich glaube, Kansas
Ja,
City wird
ja.
was machen, aber Rice wird da halt zumindest die zwei bleiben und das sollte eigentlich heißen, dass er auch produktiv ist. Also ich glaube, das auch.
Ja, auf jeden Fall. Gut, das war's zu den Hörertrades. Vielen Dank für die Einsendungen und damit können wir rübergehen zum Mailbag und wir starten mit Tinosaurier. Eine ganz, also eine coole Frage, sehr locker hier. Er fragt uns: Feuerteufel, Raclette-Junkie, Bleigießer, Brettspiel- und Enthusiast, Dinner for One, Bing Watcher. Was ist Bing Watcher?
Binge Watcher.
Binge Watcher.
Alles auf
Also so
einmal
on
gucken.
repeat. Ah, okay.
Ja,
Dinner
genau.
for One, Binge Watcher oder was auch immer. Was
Ja.
sind eure Silvester-Charaktere? Phil, wie verbringst du Silvester?
Also, Feuerteufel war ich so ungefähr mit 14 bis 16. Nein, also, oder wenn überhaupt mit 16, bestimmt auch schon nicht mehr. Also, als ich ganz jung war, irgendwie, da war das natürlich das Coolste der Welt, zu böllern. Heute ist das genaue Gegenteil. Also, ich halte davon eigentlich eher gar nichts und finde, es sollte eigentlich verboten werden.
Oh,
Ja.
Alter, jetzt haben wir irgendwie nicht, dass wir jetzt die ganzen Boomer in unserem Discord haben,
Von
die
mir
dich
aus gerne, kein Problem.
zerreißen.
Habe ich kein Problem mit. Genau, also jeder, am Ende sollte jeder das machen, was er möchte. Also ein Monatsgehalt für Knallerei oder für Böller auf den Tisch zu legen, ist, glaube ich, schon geisteskrank. Aber das nur mal gesehen, wenn jetzt einer da drei Raketen in die Luft schießt, habe ich da nichts gegen. Das soll jeder tun, bitte, wie er mag. Aber ich tue es nicht. Nö, und also auch jetzt morgen wird das ganz entspannt. Also wird eher so ein Brettspiel und Raclette-Abend, sowas in die Richtung. Also keine große Party oder sowas.
Ja, bei mir ist eh, also Feuerteufel, ich war nie einer. Mein Bruder war da immer eher der von uns zweien, der dann da, dem das ganz wichtig war, selber die Rakete anzuzünden oder den Böller zu werfen und so. Mich hat das selbst als Kind, ich habe es immer gern angeguckt. Ich bin jetzt keiner, der Angst vor Feuerwerk hat, gibt's ja auch, aber hat mir nie was gegeben, das selbst zu tun. Ich fand immer geil oder was Cooles im Dorf meiner Eltern hat die letzten Jahre hat die Feuerwehr ein professionelles Feuerwerk organisiert, wo halt quasi alle so spenden konnten zusammen und dann ist das halt ein richtig cooles. Ich war zwar nie persönlich dabei aufgrund anderer Silvestertraditionen, aber die Videos, die ich gesehen habe und das, die Erzählungen, die ich höre, das ist eigentlich das, was cool ist. Ich feiere hier Silvester immer in der Stadt, in München. Es ist halt immer echt, also du sitzt da, denkst halt, ey, das ist wirklich, Leute können halt mit dem Zeug nicht umgehen, sind einfach Idioten, links und rechts. Man muss die ganze Zeit aufpassen. Brauchst eigentlich immer auf jeden Fall mal eine Wand hinter dir, damit du ein bisschen gucken, also damit du dich ein bisschen sicher fühlen kannst. Deswegen, also in Ballungsräumen wäre ich da genauso bei dir. Ich würde es auch mehr einschränken, zumindest. Ich würde es nicht jeden Hyopai selber machen lassen. passiert halt zu viel, finde es auch unnötig. Da finde ich die Professionellen besser, die dann auch einfach cooler aussehen. Ja, das bringe ich jetzt mehr oder weniger mehr hinter mich. So dieses 12-Uhr-Ding bin ich jetzt kein großer, da habe ich überhaupt keinen Hype drauf. Ich freue mich aber an sich auf Silvester. Wir sind da immer bei den gleichen Freunden. Wir werden wieder, ich glaube, 15 bis 20 Leute sein in deren Bude. Da gibt's irgendwie, da stehen dann drei, vier Raclettes da so an den Tischen. Es ist komplett crazy, was die sich auch für einen Aufwand machen. Also super, wir sind alle sehr, sehr happy drüber, dass die da so eine Freude dran haben und wir dann einfach nur kommen, alles ist schon schön da, ne? Wir werden schön und wir können dann alle essen, den Abend ganz entspannt zusammen verbringen, aber dadurch, es wird dann einmal Dinner for One geguckt, dann wird auch mal was gezockt, aber eher nach 12. Also da, das ist so ein wilder Mix aus den Dingen, die hier dastehen. Bleigießen, da weiß ich, das gibt's doch nicht mehr. So richtiges Bleigießen gibt's nicht mehr. Das macht man jetzt mit was anderem, glaube ich.
Okay, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht, irgendwie. Also.
Ja, okay. Ja, war auch nie Fan davon, muss ich sagen. Mir geht's jedes Mal auf den Sack, wenn das gemacht wird, weil es endst langweilig ist, ewig dauert und dann so diesen Schmarrn da, was steht da jetzt drin? Und dann, ja, das ist das und das. Oh, das war schlechtes. Nee, das ist auf keinen Fall. Ich muss was anderes finden. Nee,
Ja.
also ich kann's nicht. Das packe ich gar nicht.
Nee, also den Hype habe ich auch noch nie. Nee, habe ich
Das
noch
ist
nie verstanden.
wirklich,
Nee, und was ich auch noch finde, also was ich auch noch kurz sagen will, also bei uns hier in der Region ist im Moment halt relativ, ja, Hochwasser. Es steht schon echt
oh,
einiges
ja,
unter
okay.
Wasser auch und so. Und ich finde halt auch einfach, die Feuerwehr hat halt was anderes zu tun, als euer
Ja,
scheiß
ja.
Haus zu löschen.
Same.
Die sind da im Einsatz und, keine Ahnung, pumpen Sachen aus und türmen Sandsäcke auf und solche Sachen. Dann müssen sie nicht halt, weil ihr zu blöd wart, einen Feuerwerkskörper anzuzünden, dann noch euer Haus löschen oder sowas. Oder, ne, also da finde ich auch, das sollte man sich überlegen, ob man nicht
Das
besser sagt,
ist
okay, sowas mit dem professionellen Feuerwerk oder sowas finde ich cool. Das ist doch auch sinnvoll, ne, wenn da jeder was spenden kann und so. Da sind Fachleute, die dann das auch unter Kontrolle haben wahrscheinlich und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche volltrunkenen Leute, die. Also ich habe das schon alles erlebt. Ein Kumpel von mir hat mal einen Böller in der Hand gehabt und ist explodiert und das ist halt echt nicht so schön. Die Mutter von einem guten Kumpel arbeitet in der Handchirurgie. Die haben Silvester eine Hochkonjunktur. Finger anflicken und solche Sachen. Das ist auch echt unschön.
es ist zu krass, Alter. Nee, das ist nicht. Aber du weißt doch, das ist unsere Freiheit hier. Das wäre doch nicht mehr das Gleiche, wenn nicht jeder Hinz und Kunz irgendwie Böller unter andere Autos werfen kann oder was auch immer, ne, irgendeinen Scheiß machen kann. Fangen wir aber damit nicht an. Es ist wirklich so ermüdend, die Diskussion. Also ich weiß, wir sind da ja einer Meinung, aber es ist deswegen alles gut. Wir kommen zu Fantasy Football Playoffs, beziehungsweise Fantasy Football Saison an sich. Hier die Frage von Tino Saurier auch mal mit Fantasy Football Bezug. Wählt eines mit einem in den Playoffs günstig verstärkten Rebuilding-Team im Halbfinale rausfliegen oder den Process und damit verbundene wertvolle Devis oder Picks für eine bessere Chance aufs Finale opfern. Also, ja, da ich würde mal sagen, für einen also den Process opfern. Was heißt den Process opfern? Den Process opfern würde ja meinen, dann wirklich, weiß ich nicht, du hast halt den 1-0-3 irgendwie trotzdem noch, obwohl du jetzt halt im Finale stehst, den hast du noch so als Asset dazu und den würdest du jetzt wegtraden für Mike Evans und Raheem Mostert, um die dann zu starten über James Conner und keine Ahnung, Josh Palmer. Whatever. So würdest du jetzt deine Chancen erhöhen, du würdest den Process opfern, du bezahlst massiv über, aber jetzt bist du ja schon im Halbfinale. Dann würde ich sagen, da setze ich lieber das Ding in den Sand und nehme halt die vielleicht nur 35-prozentige Chance auf einen Win mit dem schlechteren Team, als dann die, weiß ich nicht, wenn, nachdem du jetzt halt da voll investierst und alles an Future Assets abgibst, und erhöhst die Chance aufs Finale auf, weiß ich nicht, 50 oder 60%. Dann würde ich lieber mit dem Wert gehen. Aber das ist halt alles nicht schwarz und weiß. Das ist jetzt halt ein sehr extremes Beispiel. Man kann auf jeden Fall investieren für die Chance. Das muss aber halt auch noch in einem, ja, in einem sinnvollen Maß, glaube ich, irgendwie sich bewegen.
Ja, also ich finde, man muss das vielleicht auch ein bisschen nuancierter sehen. Also man kann ja entweder man kann auch Assets einkaufen, die zwar teuer sind, aber die auch nicht nach der Saison vielleicht, wo dann die Räder direkt abfallen. Also ich habe in einer Liga zum Beispiel mir dann, wo ein Team, was ich eigentlich nicht, wo ich nicht mit gerechnet hätte, habe ich mir zum Beispiel dann Laporta gekauft. So, oder hab mir in einer
Ja.
anderen Liga Kyren Williams gekauft und solche Spieler, wo ich denke, okay, die produzieren mir jetzt, aber wenn ich rausfliege, dann wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr. Und also Laporta jetzt sowieso, aber auch Kyren Williams, glaube ich, könnte schon auch nächstes Jahr noch eine sehr gute Rolle spielen. Und ja, das ist also nicht schwarz-weiß, genau. Und oder aber, ich kann es ja auch anders machen, ich kann auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt halt günstige Spieler, also alte günstige Spieler. So, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ein super Team zum Beispiel, ich habe jetzt hab jetzt ein Retool-Team, das hat jetzt keine Running Backs als Beispiel. Ich habe nur Receiver, Tight End Quarterbacks, die gut sind, jetzt haben die alle gut performt und ich habe jetzt keine Running Backs und jetzt komme ich in die Playoffs und denke mir, ah, mit Roschon Johnson und was weiß ich, irgendeinem anderen mittelguten Running Back könnte es wohl dünn werden. Dann kann ich ja hingehen und sagen, okay, ich guck mal, wer ist ausgeschieden, wo liegen Spieler wie, was ich, Mostert, der ja auch ein Second, Third, je nachdem, oder irgendwie sowas in der Richtung kostet. Derrick Henry, brauche ich keinen First mehr für investieren. Solche Spieler einfach, ne?
Ja.
Wo ich sage, okay, ich kriege eine Production, vielleicht die jetzt noch ein Jahr, vielleicht auch noch ein zweites Jahr gut ist, wo ich aber auch keine Premium Assets für investiere. Und ich denke, das ist dann auch
Ja.
ein solider Weg, ne? So natürlich dann zu sagen, okay, ich verscheuere alles und kaufe mir jetzt irgendwie, ja, diese Spieler, was du auch gerade genannt hast, Mike Evans und solche Spieler, wo. Ne, wo man dann nicht weiß, wie es weitergeht. Oder eben diese Cooper Cup, so für, ich habe ganz oft gesehen, dass für Cooper Cup getradet wurde. Das war, ist eigentlich für mich echt so eine Sache. Cooper Cup liefert dieses Jahr gar nicht so Elite. Ne? Also er hat zwar schon eigentlich die Usage, aber hat einfach, spielt einfach nicht so gut. Warum auch immer. So, und dann dafür ein First und Second zu investieren, zum Beispiel, was ich gesehen habe, das, naja, ob ich das unbedingt machen würde. Wüsste ich jetzt nicht, ne? Das sind jetzt nicht so die Assets dann, aber ja, da gibt es schon
Also
Wege, um das vernünftig zu machen.
absolut. Ich probiere es natürlich wie, also, und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr eben nicht im Finale seid. Ihr müsst schon Premium-Preise jetzt verlangen von denen, die im Finale stehen und im Halbfinale stehen,
Ja.
standen und so weiter. Das macht man. Das ist jetzt die Chance. Das ist die Chance an von denen einen Justin Herbert abzukaufen, einen Joe Burrow abzukaufen, die eben auf IR
Chase.
sind. Da Chase, ja gut, der kann noch spielen. Wir wissen es
Ja,
nicht
aber im Halbfinale vorher.
hundertprozentig. Ja, richtig, klar, genau. Das sind also immer probieren, da Deals zu bauen, wo die anderen schon einen gut startbaren Quarterback bekommen. Ich habe heute einen Deal angeboten, zumindest mal, weil jemand Interesse an Cup hatte. Ich sagte, okay, du kriegst von mir Jared Goff, Alvin Kamara und Cooper Cup. Ich bekomme von dir Joe Burrow und ich weiß nicht, irgendein IR-Typ mit was, Jerick McKinnon oder keiner, irgendwie sowas, was jetzt keinen Wert hatte. Das heißt hier so, du bekommst drei Spieler fürs Finale, mit Goff auch ein Quarterback, der ja okay ist. Und ich bekomme aber den Elite-Quarterback. Hat der andere jetzt nicht gemacht. Ich glaube, ist auch sinnvoll für den anderen, das nicht zu tun. Es hätte seinem Finale vielleicht 5% mehr Win-Chance gegeben. Keine Ahnung. Aber gibst du dafür einen Elite-Quarterback ab? Nein. Also, ich glaube, der Deal wäre besser für mich gewesen, deswegen habe ich ihn ja auch angeboten. Wenn das die Frage ist hier von Tinosaurier, immer gucken, eben nicht für ein paar Prozent Win-Probability die Elite-Assets abgeben. Das ist so ein bisschen der Takeaway vielleicht.
Ja, anders, wobei ich, also ich sag mal, ich habe einen Deal gemacht, den fand ich auch ganz spannend eigentlich, auch in der Liga bist du auch. Da habe ich Dak Prescott, T. Higgins und den First von meinem Trade-Partner abgegeben und habe dafür Trevor Lawrence und Ja'Marr Chase bekommen. So, und das war halt auch nur ein Deal. Also klar, im Halbfinale, Lawrence war fraglich, der fällt jetzt ja auch für das Finale aus, also das hat im Nachhinein für ihn, ist für ihn dann auch ganz in Ordnung gelaufen. Chase fiel aus, so, und das war für ihn auch schon auf jeden Fall, wär knapp geworden, hätte er den Trade nicht gemacht. Und genau, dann denke ich, hat der am Ende für beide Seiten auch Sinn gemacht, aber da sieht man halt, so einen Deal kannst du halt auch nur dann machen, wenn dieser Need da ist, ne? Der wäre sonst in der Saison
Ja.
nie und nimmer durchgegangen.
Ja. Ja, ich meine, Dak und Lawrence sind ja, sag ich mal, dann lass das ein Wash sein, sind auf einem Niveau. Aber Chase gibst du nicht ab für T. Higgins und ein Late First nochmal. Ja,
Nee, genau.
das ist ganz klar. Und das ist aber auch der Preis, den man halt, wie gesagt, als Nichtbeteiligter schon verlangen müsste. Du brauchst nicht dann für Equal Value abgeben.
Nee, genau. Und das ist halt genau, das ist die Playoff-Tax quasi, die du dann zahlen musst. Und finde ich, also ich finde es am Ende, wenn er jetzt den Titel holt dadurch, so und ist doch für beide, also Win-Win am Ende, wenn du es so machst. Und denke, das kann man schon in Situationen machen. Also, ja, finde ich schon okay.
Genau, so sieht's aus. Dann muss ich jetzt einmal wieder zurück hier zu unserem Mailback-Sheet. Der nächste, die kommt von Knallepit. Wir kommen aus einer Saison, wo über 50 Quarterbacks gespielt und zu einem nicht zu kleinen Teil auch für Fantasy geliefert haben. Ändert das irgendwas für Superflex in eurer Bewertung von Quarterbacks? Ja, ich glaube schon, dass es jetzt nochmal klarer wird, dass es sich doch lohnt, einfach so Backup-Quarterbacks zu horten in tiefen Ligen. Das ist halt so der Takeaway. Dann musst du nicht am Waiver in den Bidding War gehen, wenn du da zum Teil die Spieler schon auf dem eigenen Roster hast. Das ist ein Takeaway. Ein anderer ist vielleicht auch, Quarterbacks sind doch abhängiger von ihren Umständen, als wir, glaube ich, vor der Saison alle gedacht haben. So ganz allgemein trifft auf jeden Quarterback der Welt zu. Jetzt, wo wir sogar sehen, dass Patrick Mahomes struggelt. Also niemand sagt, glaube ich, dass irgendein anderer Quarterback besser ist als Patrick Mahomes, wenn du ihn so isoliert betrachtest oder ihn in irgendeine andere Offense setzt. Jedes Team würde zuerst Patrick Mahomes nehmen. Und ja, Patrick Mahomes ist halt kein guter Fantasy-Quarterback dieses Jahr. Ist er ein guter Real-Life-Quarterback dieses Jahr? Wahrscheinlich halt schon, weil warum, es lässt ja niemanden, wahrscheinlich hat er es jetzt nicht verlernt plötzlich, ne? So, aber die Offense ist halt schon harzig in Kansas City. Also ohne was drumrum kann auch er nicht alleine Elite-Offense liefern. Und deswegen, ja, ich glaube, das muss man einfach betrachten, dass mehr Gewichten in der Quarterback-Evaluation oder in dem Fantasy-Outlook, das wäre so mein Takeaway. Und auch da die Backup-Quarterbacks in den guten Situationen, die sind schon wahrscheinlich mehr wert, als man ihnen so zugeschrieben hat. Weil in dem Moment, wo da der Starter ausfällt, der Backup reinkommt, trotzdem startbar ist, auch gut startbar ist zum Teil, das sind halt schon das ist dann einfach wertvolle Production. Im Zweifel kann man auch das dann wertvoll traden in den folgenden Wochen.
Ja, genau, es ist halt, genau, also ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich. Also du brauchst du die Elite Quarterbacks halt, ne, also für Dynasty jetzt irgendwie, worüber reden wir jetzt, so Top 12 bis 15 so ungefähr, würde ich sagen. Oder halt, genau, und dann, ich würd gar nicht so viel mehr darauf geben, quasi irgendwie irgendwelche Mid-Tier oder Low-End-Starter zu haben. Weil erstens, die Production kann halt locker, sehen wir jetzt zum Beispiel Jake Browning oder so, kann locker gematcht werden. Und ja, dann, und man bekommt halt den Ersatz, beziehungsweise man hat ihn einfach auf dem Roster, indem man die Spieler eben rostert, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und ich glaube, da kann man besser mal einen Backup-Quarterback auf dem Roster haben als einen Backup-Running-Back oder Receiver, weil einfach so dann, ja, der Need entsteht, wenn sich einer verletzt, und deswegen, ja,
Ja.
passt das.
Genau. Alligatormilch mit der nächsten Frage. Welche Off-Season-Trades haltet ihr für möglich und zu welchem Preis? Zum Beispiel Russell Wilson. Bei welchen Spielern seht ihr bezogen auf Fantasy nur noch einen sinkenden Wert aufgrund ihres Alters bzw. ihrer Performance? Meine Beispiele in dieser Saison sind Austin Eckler oder Gus Edwards. Alligatormilch, by the way, Shoutout hier. Ich glaub, du wolltest mir Gus Edwards ganz unbedingt verkaufen in unserer IDP-Liga und hast mir nach seinem Touchdown-Streak geschrieben, dass er doch das ideale Win-Now-Asset für mich ist. Ich sehe hier durch, also sehr unterschiedliche Messages. Komischerweise war Gus Edwards dann nicht mehr startbar, nachdem er seinen Touchdown-Streak geendet hat. Ne? Das ist halt,
Tja.
so läuft es halt mit diesen Spielern. Kann man nichts machen. Ja, Phil, was sagst du denn dazu? Wie vielleicht erstmal, Russ wird ja hier ganz konkret genannt. Jetzt haben wir da sogar noch, ich weiß gar nicht, war es am 27. schon, gab es da das Benching schon?
Nee, ich glaube, das muss
Offiziell
kurz danach
wahrscheinlich,
gewesen
ne?
sein, ne? Aber
Genau,
ja.
also Russ ist nicht mehr der Starter der Broncos nächstes Jahr.
Nö. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass da getradet wird. Also ich glaube, ehrlich gesagt, da für den
Nee,
Vertrag
nee, nee.
tradet niemand. Der wird halt gecuttet werden, ne?
Da wird er
Also,
gecuttet, ne? Ja.
das kann man sagen. Ja, ich habe mir mal so überlegt, aus Real-NFL-Sicht, was könnte ein Trade sein, der irgendwie im Raume stünde, was auch realistisch wäre. Und ich habe mir aufgeschrieben, Alvin Kamara zu den Houston Texans.
Warte, du bist jetzt, du, dir geht's jetzt hier um ganz konkret wirklich den, also was passiert mit so Spielern, die, also Real Life meinst du jetzt, Alvin Kamara
Ja,
zu
ach
den
so, das habe ich
Texans?
jetzt hier, glaube ich, falsch interpretiert, ne? Ach so,
Ach so, ach
ja.
so. Ja, doch, nee, du hast recht, du hast völlig recht. Ja, nee, welche Off-Season-Trades hattet ihr für mich, zu welchem Preis? Ich hatte es falsch interpretiert, ich hatte es auf Fantasy bezogen. Du hast natürlich recht, ich glaube, Russell Wilson, hier wird wirklich nach dem also nach dem Real NFL Russell Wilson Trade
Ja,
gefragt, ja.
genau
Das,
deswegen, also
und das
das, so
stimmt,
hatte ich das
der
vorher
wird gecuttet,
verstanden.
ne? Ja,
Ja.
okay. Alvin Kamara zu den Texans, ja, okay.
Weil, also die Saints müssen Kamara irgendwie loswerden, in Anführungsstrichen, also seinen Vertrag, weil die, also wenn sie ihn nicht umstrukturieren können. Die Texans haben halt Cap Space, die Texans haben Bedarf auf Running Back, glaube ich. Und der könnte ihnen halt nochmal ein weiteres Element in der Offense sein. Und ja, also ich glaube, das wäre ein ganz gutes Match.
Das wäre ein Match. Okay, schau mal an. Ja, gut, Kamara, das wäre wirklich, ja, da wird da zumindest ein bisschen, da wird zumindest ein bisschen was frei vom Saints Cap. Das ist schon gut. Das stimmt. Die sind echt in der absoluten Cap-Hölle. Es ist so ein Wahnsinn.
Denkt man jedes Jahr am Ende. Das
Es
ist dann doch
ist,
nicht so.
ja, gut, aber das Team ist ja jedes Mal, es wird ja immer schlechter. Es ist wirklich
Ja.
so, die sind ja, die gehen ja auch nirgendwo hin mit dem Roster. Und jetzt musst du da wieder irgendwas rumhantieren, also, naja.
Ja. Sie könnten mit Kamara da irgendwie 18 Millionen oder 17 Millionen Cap Space einsparen, wenn sie ihn loswerden. Und
Ja.
das ist schon ordentlich, ne? Ist halt die Frage, ob die Texans bereit sind, das quasi auf sich zu nehmen, ne, oder ob da dann bei den Saints einfach ein Cut erfolgt. Aber ja.
17 Millionen? Nee, ich glaube 11
Doch.
Millionen post June 1. 12
Ja, aber
habe ich hier.
pre-June 1 können sie ihn ja auch cutten.
Ja, dann hast du aber 17,2 Millionen Dead Money.
Nee, 17,4 Cap Savings.
Echt? Auf
Ja.
welcher Seite? Bist du auf Spotrac oder bei
Over the
Over the
Cap.
Cap? Okay. Ich bekomme bei Kamara 2024 17,2 Millionen Dead Money, wenn sie ihn pre-June 1
Ah, Moment,
traden.
ich bin in der Zeit, ich war bei 23, ja. Okay.
Ja, okay, ja. Aber ich glaube zumindest, schau mal, post-June 1 bekommen sie knapp 12 Millionen Cap Space, das wäre schon viel. Und ja, eventuell noch eine Compensation von den Texans könnte sich schon
Ja.
lohnen, bin ich schon bei
Trade.
dir.
Ja, genau.
Ich glaube, ansonsten, wenn man sich so überlegt, T. Higgins ist so ein bisschen der Kandidat für einen Off-Season-Trade, so Tag-and-Trade-Szenario, wäre der Mann, den ich einwerfen würde. Ja, zu welchem Team muss man dann sehen? Ich glaube, Receiver Need gibt es mehr als genug. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Es ist immer schwierig, sowas
Ja.
vorherzusehen. Ich würde mich jetzt mehr an den zweiten Teil der Frage richten. Welche Spieler haben für Fantasy einen sinkenden Wert? Ich glaube, da sollte man halt nicht zu absolut sein. Gerade die Spieler, die wir jetzt hier nennen könnten, das sind meine Buy-Kandidaten für die Offseason, glaube ich. Also Mike Evans, Austin Eckler, vorhin hattest du Amari Cooper genannt, Keenan Allen. Keine, also da kannst du
Lockett.
ja über jeden alten, sorry,
Ja. Ja, Tyler Lockett zum Beispiel, ja.
Tyler Lockett, ja. Also das sind alles Spieler, die plötzlich dann doch wieder abliefern können. Ich glaube nicht, dass Austin Eckler schon komplett done ist. Ich glaube, dass er dieses Jahr wirklich, sieht er echt done aus. Das stimmt. Sieht er richtig washed aus. Langsam. Am Ende kann es aber auch sein, dass ihn irgendeine Verletzung haben, nicht richtig auskuriert, whatever. Du weißt immer nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Ich glaube nicht, dass er von einem Jahr aufs andere plötzlich, weiß ich nicht, 4 Meilen Geschwindigkeit, also Höchstgeschwindigkeit verliert. Es kann auch immer sein, dass er eine leichte Verletzung hat. Und jetzt geben alle Austin Eckler quasi für Dirt Cheap irgendwie für einen Late Second ab. Ja, dann kauf ihn einfach. Also für einen Second kaufe ich halt Austin Eckler wieder ein. Und sag dann, komm, guck mal sehen, wo der nächstes Jahr spielt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, nicht bei den Chargers. Und dann wird Austin Eckler wieder seine Rolle haben. Zeke Elliott hatte jetzt wieder eine Rolle in den Fantasy Football Playoffs. Und ja, Eckler hat ein wertvolles Skillset. Wir haben immer gesagt, der wird besser altern als andere Running Backs. Jetzt sieht er richtig washed aus und auf einmal ist das alles wieder egal. Von dem her, Austin Eckler für mich zumindest hier eher ein Buy-Kandidat. Und das mehr so aus Process-Sicht. Man kann da spekulieren, aber ja, alle Spieler, die jetzt in der Offseason an Wert verlieren, genau gucken, ob die nicht wirklich eigentlich dann undervalued sind in der Offseason.
Ja, also genau. Grundsätzlich hast du da zwar erstmal das gesagt. Wie gesagt, alte Running Backs, alte Receiver kann man, glaube ich, immer nennen hier so, ne? Wir haben jetzt so einige Receiver auch, die so mit der Age Cliff spielen oder wo man das Gefühl hat, dass die mit der Age Cliff spielen. Und da kann man dann halt sicherlich auch mal gucken, ob das dann, ja, ob man da nochmal kaufen will oder nicht. Aber wie oft haben wir Keenan Allen schon verkaufen wollen, weil er alt wurde und dann hat er doch noch mal wieder so ein Jahr wie jetzt rausgehauen und so. Also da muss man schon gucken, und da kann man Glück haben, kann man Pech haben, ne? Also Spieler wie Stefon Diggs, ja, Mike Evans, da sieht's überhaupt nicht nach einem Decline aus, muss man auch ehrlich sagen. Aber auch DeAndre Hopkins, ne? Fragezeichen sicherlich. Ja, Tyler Lockett. So, diese Riege kann man sagen, ne?
Absolut, einfach gucken und wenn es, wie gesagt, das ist halt klar, die können auch komplett ausfaden. Ich sage ja auch nicht, dass man Austin Eckler aggressiv kaufen soll, zum Beispiel, aber er ist halt ein Running Back Body und ich glaube nicht, dass der komplett raus sein wird. Und wenn man dann eine Chance hat, den günstig zu kriegen, auf keinen Fall Late First investieren oder so ein Spaß, aber wenn du halt irgendwie den 208 hast und alle glauben, oder keiner glaubt mehr an Austin Eckler. In dem Moment, wo keiner mehr dran glaubt, einfach einkaufen. Richtung Rookie Draft. Frage von Anti Kellari. Wonach soll die Reihenfolge des Rookie Drafts entschieden werden? Ranking nach der Regular Season, Standing nach den Playoffs, maximal erzielte Punkte. Was würdet ihr empfehlen und was seht ihr für Vor- und Nachteile? Phil, was sagst du dazu?
Ja, also ich habe meinen Standpunkt da eigentlich ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ich war sonst auch immer nach Standing, aber für die Plätze 7 bis 12, also 101 bis 106, halte ich Max Points vor. Mittlerweile am sinnvollsten, weil das einfach Tanking wirklich, ja, in Stücken schwerer macht, ne? Also keiner kann halt nicht aufstellen, weil mich regt's immer auf. Ich stelle meine Teams eigentlich immer so auf, wie es sollte. Und ja, da ist es so, halt einige stellen dann Outspieler auf und bla und blub und dass die darüber aufregen und so, das nervt einfach. Und dann in den Playoffs halt praktisch, finde ich es so halt immer nach Ausscheiden dann logischerweise und dann kriegt derjenige den höheren Punkt, der während der Saison die geringeren Max Points vorhat. Finde ich immer am sinnvollsten.
Bin ich komplett dabei, ist ja schon, ich habe mich da letzte Offseason hin schon ganz klar zu dem, war aus dem gleichen Grund, es hat mich so aufgeregt
Ja,
in den
safe.
Ligen, in denen ich vor allem komisch bin, wenn ich mich dann damit rumschlagen muss, dass Leute ihr Lineup nicht vernünftig stellen. Es sorgt für Frust in der Liga, es regt mich auch einfach, mich regt's ja auch jetzt immer noch in einer Liga echt auf, dass ein Spiel, also weil ein Spieler sein Lineup nicht richtig gesetzt hat, habe ich, glaube ich, statt dem 1-0-5 halt den 1-0-6 in einer Idee. Und das ist einfach, was soll das? Es macht keinen Sinn. Und ich verstehe aber auch, ein Komisch kann nicht jedem Ding hinterherlaufen. dann hin und her, dann musst du wieder einen neuen Owner finden, dann sind teilweise die Teams runtergerockt. Es ist einfach alles ein Riesenhaufen Mist und deswegen gehört das ordentlich gemacht. Auch das hat Nachteile, weil das vielleicht einmal dazu ganz kurz noch. Ich finde schon, man merkt natürlich, das hat dann Einfluss auf Roster Construction, das limitiert auch wieder Rebuilder, die es ordentlich machen ein bisschen. Aber trotzdem überwiegen für mich die Vorteile dieses ganzen Lineup-Settings und dieses Ärgers, den man da halt hat. Weil, wie du sagst, auch ich stelle meine Lineups in jeder Liga, egal was ist, ordentlich. Ich stelle sie sogar teilweise jetzt in Spielen um fünften Platz, wo es halt, selbst wenn es um nichts geht und so weiter, aber ich mache es halt einfach. Ich finde, es gehört sich so, wenn man ein Matchup hat und andere ignorieren es halt komplett und das gehört unterbunden.
Bin ich dabei.
Die nächste Frage, Wave 90 fragt, was sind eure neuesten Erkenntnisse im Bereich College Scouting? Beispiele David Bell und Traylon Burks. Der tut natürlich weh, der Seitenhieb, Wave 90. Das ist die gelbe Karte, die ist hiermit ausgesprochen. Als nächstes gibt es eine Zeitstrafe. Nein. Also, was vielleicht zählt David Bell, da muss ich sagen, so das, es war einfach so, ich glaube, es ist das Mindestmaß an Athletik nicht vorhanden für die NFL. Ich glaube, dass er eigentlich schon ein guter Receiver ist, aber das bringt dir halt in der NFL nichts, wenn du halt so unathletisch bist. Das ist so, Speed fehlt da. Das hat am College dann gut ausgesehen, das ist okay, aber reicht halt dann nicht, wenn du einfach andere Spieler spielst. Es ist natürlich auch, was ich höher gewichte mittlerweile, ist so das Level of Competition am College, was die Jungs spielen. Das heißt eben da bei Purdue der Nummer 1 Receiver zu sein und das Ding komplett zu zerreißen. Ja, okay, gut, es ist nice to have, aber deswegen auch nicht komplett aus den Socken gehen. Selbe natürlich Sky Moore, muss man sagen. Den hat es damit genauso erwischt. Ich würde es deswegen aber auch nicht komplett, deswegen lasse ich das nicht komplett unter den Tisch fallen. Ich gehe jetzt nicht nur noch auf Ohio State Receiver und Clemson und Bama. Aber trotzdem, das spielt eine größere Rolle für mich. Und ja, ich glaube, und der übergeordnete Takeaway, wenn es jetzt auch Traylon Burks geht, du kannst das auch nicht hundertprozentig vorhersagen. Also Traylon Burks, wer weiß, was aus Traylon Burks geworden wäre, komplett, also ohne Verletzungspech, das hat auch eine große Rolle gespielt in seiner bisherigen NFL-Karriere. Und ja, es ist immer noch ein Crapshoot, ne? Auch wir werden nicht die Metrik finden, um NFL Success perfekt vorherzusagen. Daher, das spielt einfach eine Rolle. Muss auch Glück und Pech gehören bei der ganzen Sache dazu. Man sollte halt nicht zu absolut sein. Und das wäre bestimmt ein Takeaway. Im Nachhinein würde ich mir, wenn Traylon Burks und Drake London waren für mich im gleichen Tier, ich mochte Traylon Burks ein bisschen mehr. Im Nachhinein hätte ich auch ein bisschen mehr Drake London gedraftet.
Ja, es ist wirklich schwierig. Man muss da wirklich von Klasse zu Klasse schauen. Was man, glaube ich, sagen kann, man sollte der NFL mehr vertrauen, also den NFL-Scouts quasi. Wenn die halt einen Spieler in den Top 10 oder Top 15 sehen, so, dann ist es in der Regel auch schon, es ist keine 100%-Quote, aber man kann schon sagen, jo, alles klar, das könnte schon was werden. Und auch sonst, also Draft-Reihenfolge ist schon auf jeden Fall zu nennen. Situation mattert halt doch, finde ich jedenfalls so. Also klar, jetzt zum Beispiel Jackson Smith und Jigba, man sieht ganz klar, ist ein guter Receiver. So, also der ihn hoch zu haben, war, glaube ich, trotzdem ein guter Prozess, aber das Problem ist halt, wenn du trotzdem zwei andere Top 24 Receiver in der NFL, so vom Talent her, damit auf dem Feld stehen hast, dann ist es halt schon schwierig, ne? Und das wirkt sich halt auch auf den Value von Anfang an aus. Und ja, also da werde ich schon noch ein bisschen genauer hingucken, ne? Also dass man da noch mal ein bisschen schaut. Ja, man muss, ich gebe dir recht, man muss einfach ein bisschen, glaube ich, nicht so absolut in den Entscheidungen sein. Man muss halt schon sich auch Wege herleiten, wie könnte das passen? Und dann auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt nicht mal fünfmal den gleichen Spieler, sondern nehme zweimal den und dreimal den oder nehme zweimal den und einmal den. So, das ist, glaube ich, schon schlauer im Allgemeinen, weil wir wissen es halt echt nicht. Das ist, also das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Niemand kann es richtig gut voraussagen. Auf jeden Hit, den man hat, kommt wieder ein absoluter Griff ins Klo. Ne, das ist selbst bei den
Ja.
Experten in den USA so, das ist bei den Experten in Deutschland so, so und das ist, glaube ich, überall einfach so.
Ja, das stimmt. Was
Ich
ich auf
meine.
jeden Fall weniger gewichten werde in Zukunft, weil es hier jetzt auch um Wide Receiver im Speziellen ging, ich werde nicht mehr so aggressiv auf die, oder ich werde es nicht mehr so positiv gewichten, wenn ein Receiver groß ist. So, dieses 6-3, 6-2, 6-3, große X-Receiver. Ja, okay. Ich werde es jetzt auch nicht negativ gewichten, aber ich werde es weniger positiv gewichten. Und ich werde auch die kleineren und leichteren weniger abwerten, weil wir schon, ich glaube, wir müssen schon sagen, es gab auf jeden Fall einen Shift in der NFL. Und also es deutet sich zumindest schon stark an, dass da im Zweifel nicht die, das ist nicht der, wie soll man sagen, das ist nicht die geheimen Geheimzutat zu einem Top 5 Dynasty Wide Receiver.
Nee, wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist einfach auch, das muss man auch nuancierter betrachten. Dieses Jahr, wir haben kurz off-record vor der Folge drüber geredet, dieses Jahr gibt es eigentlich keine kleinen Receiver. Also,
Ja.
es gibt keinen kleinen, also das heißt im Prinzip, ich glaube, es ist auch so ein bisschen aus den letzten Jahren, letztes Jahr zum Beispiel gab es unwahrscheinlich viele kleine Receiver. Das heißt, die Chance, dass ein kleiner Receiver hittet, war einfach auch viel größer. Das ist also gar nicht, also ich würde da eigentlich fast komplett von weggehen. Ich würde einfach sagen, die Größe mattert nicht unbedingt, aber also es kann groß oder klein, können guter Receiver sein. Es muss nicht unbedingt groß oder klein sein.
Genau das
Ja,
meine ich.
ja.
Ich will auch die Großen jetzt nicht abwerten. Um Gottes Willen. Ne? So, gar nicht. Weil Drake London ist ja also eigentlich ein Hit, der spielt ja in der falschen Offense. So, die Umstände sind scheiße. Aber er selber ist ja super gut. Wir sehen AJ Brown, absolut am Biesten. Also, du kannst schon auch mit 6'3, 6'4 ein überragender Receiver sein. Aber du kannst es halt auch mit 5'10 sein. Und das spielt eher die, das ist eher das, dass ich die kleineren auf das, also quasi, dass ich den kleineren mehr Benefit of the Doubt gebe und dass sie durchaus eine Rolle spielen können in der NFL mittlerweile.
Ja, klar.
Take some more mit der nächsten Frage. Wo seht ihr Stand jetzt die Tierbreaks in Superflex Rookie Draft 2024 und bei welchen Spots würdet ihr schon jetzt ein Up- oder Downtrade anpeilen? Das ist halt super schwer, gell?
Ja, also was sich abzeichnet, ist, glaube ich, dass wir eine Top 3 bis Top 4 haben. So, das zeichnet sich
Ja.
aktuell schon
Ich würde
eigentlich
sagen Top
ab.
3, oder? Würdest du Neighbors hier noch dazu sagen in die Top?
Boah, ja, ich glaube schon. Ich glaube, also
Ja?
es kommt nachher, also wenn er auch, wie er oft auch in Mock Drafts geht, wenn er in den
Ja.
Top 8 geht oder sowas und dann
Ja.
in einem guten
Ja.
Spot landet, stell dir vor, die Chargers draften ihn jetzt
Ja, ja. Ja,
so in
ja.
den Top 10. So,
Ja.
also dann muss man ihn also in der Top 4 sehen. So klar, natürlich, ich sag mal, die anderen drei sind jetzt unabhängiger davon, aber ich glaube schon, also ich würde es halt, wie gesagt, 3 bis 4 sagen und deswegen, also das ist mein Top-Tier. Neighbors ist so ein bisschen Wackelkandidat, ist aktuell super schwierig zu sagen. Man weiß ja noch nicht mal, wer überhaupt gesamt declared, ne? Also von daher ist es halt, also wer überhaupt sich für einen Draft anmeldet von den Underclassmen und dementsprechend halt da jetzt ein Tier zu sagen, ist schon schwer und als zweites Tier würde ich halt bis zu Top 8 sagen. Also, das ist so.
Ja, ich bin, also ich würde, glaube, ich wäre im Moment, weil, also, wie soll ich sagen, Neighbors ist halt noch nicht bei den Chargers und er kann halt
Ja.
auch ganz leicht bei den Giants landen, bei den Titans landen, so, bei den Jets landen. Gut, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht nächstes Jahr, wir werden sehen. Er kann auch woanders sein und ich würde jetzt den Landing-Spot noch gar nicht mit reinnehmen und ich finde schon, dass eigentlich dann so Caleb, Marvin Harrison, May ein Tier sind, dann Neighbors und Bowers, glaube ich, für mich so das zweite Tier. Die sehe ich schon noch ein bisschen separiert. Und dann kommt für mich eben, dann würde ich bei dir wiederum mitgehen, dass man dann so sieht, okay, dann hast du Udunse. Der kann ganz leicht in das zweite Tier mit aufschließen, wenn er echt auch so um die Top 10 rumgeht. Und dann eben der ganze Rest, der so Mitte bis späte erste Runde irgendwie vom Board gehen. gehen wird.
Ja, gut, ich meine, an sich in diesem Tier, wenn Jaden Daniels zum Beispiel in den Top 10
Ja,
gedraftet wird als
ja,
Quarterback, wird der halt auch hundertprozentig im zweiten Tier sein, ne?
safe,
Also
safe, safe, safe.
das würde ich halt auch schon irgendwo mit einrechnen. So, also ich geh davon aus, dass wir nachher irgendwie in den Top, also dass die Top 8 ungefähr dann also die Top 8 einfach die Top-Spieler sein werden. So, da gibt es, wie gesagt, Case für verschiedene Spieler. Und dass dann eben wie, innerhalb dieser Top 8 sich die Tiers dann irgendwie entscheiden. Dass es zwei Tiers geben wird, glaube ich jedenfalls. Kann nachher auch sein, dass nur eine Top 7 ist oder sowas, aber so, ich glaube, das ist so die Richtung, wo man vielleicht reingehen könnte, wenn man das wollte.
Also wenn du natürlich die Möglichkeit hast, von einem 1,10 hochzugehen auf einen 1,6, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ist halt die Frage, ob das so, das ist ja meistens sehr schwer. Also da gibt jetzt keiner seinen 1,06 so easy ab für
Nee,
deinen Final First. So, das.
das kann man höchstens so mal als Throw-in machen, wenn du einen Deal machst und sagst, okay, der andere hat jetzt 1,6, du hast jetzt 1,10, so und sagst, okay, ich möchte statt dem berühmten Viertrunden-Pick, den es überall noch gibt, möchte ich noch die beiden Picks tauschen, vielleicht so, ne, wenn es möglich ist. Wird mal gehen, mal
Ja,
nicht.
oder im Zweifel, wenn es sogar geht, dass du hast 1,08 und der andere 1,07, ne? Kann sein, dass das gerade das Tierbreak sein wird. Kann ja sein. Wir wissen es halt jetzt noch nicht, aber im Zweifel immer, also wenn ihr dran, also wenn ihr einen Trade habt und ihr habt da einen Pick Difference von wirklich einem Spot, dann versucht den einfach. Wenn vielleicht ist es nichts wert, vielleicht ist es aber auch richtig viel wert. Das weiß man halt jetzt noch nicht.
Genau. Ja, das kann man immer probieren, so. Als, wie gesagt, besser als für irgendeinen Random Force oder sowas, den noch sich reinspeisen zu lassen, sondern dann vielleicht einmal probieren, nochmal einen Pick zu traden. Ja.
Dann nächste Frage, nächster Deal sage ich schon, nächste Frage von hervorragend. Was wären nach aktuellem Stand eure Top 5 Picks im Rookie Draft? Also, in einer 12er Superflex ohne festen Tight-End-Spot. Phil, mach du doch die einfach mal.
Ja, also ich habe jetzt das mal die ersten drei in keiner Spiel, also aktuell kann man überhaupt noch keine Reihenfolge festlegen, aber ich habe mal Caleb Williams, Drake May, Marvin Harrison Jr., Malik Nabers und dann auf dem fünften, ich habe jetzt einen geteilten fünften Rang, haha, betrug, ne? Und ich habe Udunze und Jaden Daniels mal so mit Schrägstrich auf dem geteilten fünften Platz.
Ich finde, man kann da auch noch Brock Bowers reinwerfen, wenn, und hier steht nur ohne festen Tight End Spot, es gibt natürlich diese Tight End Flexes mit Tight End Premium. Dann spielt der wieder eine Rolle. So,
Würde ich,
dann wird er geboostet, ne?
genau, war hier jetzt nicht
Nee,
spezifisch genannt
stand nicht
und
da.
ich muss ehrlich sagen, ich tue mich bei Tight End mittlerweile schwer, die so hoch zu nehmen. Also gucken wir mal. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt ganz früh in dem Prozess, ja.
Richtig, richtig. Dann bringe ich meine in einer 12er One QB mit festem Tight End Spot und IDP. Spoiler, kein IDP-Spieler für mich da hoch genug. Hier wäre es für mich Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Odunze Bowers irgendwo auch unspezifisch in der Reihenfolge. Und für mich glaube ich jetzt an 5 schon Caleb Williams. Auch in einer One-QB.
Kann man mit Sicherheit für argumentieren bei seinem Rushing Upside.
Im Moment eben, wie gesagt. Würde sich natürlich ändern, würde hier plötzlich ein, keine Ahnung, Troy Franklin an 12 zu Team XY gehen.
Ja, wir werden auch, also wir brauchen uns auch nichts vormachen, wir werden auch Running Back Hype bekommen in der Klasse und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn alles am Ende set and done ist, dass dann ein Running Back in Runde 1 geht. Warten wir
Boah,
es mal ab.
echt?
Ja,
Bin gespannt.
ich glaube nicht, dass zum Beispiel der erste Running Back im NFL-Draft nachher erst in Runde 3 oder 4 geht. Ich glaube schon, dass auch in Runde 2 jemand gedraftet wird. Und also dafür ist einfach auch Need da auf der Position. Die letzten Klassen waren nicht tief, so und Teams haben Needs und ich glaube einfach, und der Hype bei gewissen Prospects kann ich mir schon vorstellen, könnte noch kommen. Ne? Also Trey Benson, wer sind Braylon Allen und so, das sind Spieler, die könnten, da auf jeden Fall interessant sein. Henderson weiß man jetzt noch nicht, ob er deklärt. Eher unwahrscheinlich, aber auch wenn er deklärt, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass da Teams ein Auge drauf werfen. Und ich glaube schon, dass da irgendjemand noch die First Runde, die erste Runde auf jeden Fall pushen kann. So, ne?
Okay. Bin gespannt. Wir werden es sehen. Carolina Bears, wie geht ihr zukünftig die Evaluation von kleineren, leichteren Rough Prospects an, wenn man den Erfolg von beispielsweise Dell Achane oder auch James Cook sieht? Könnt ihr ja auch Keaton Mitchell natürlich noch mit reinwerfen, der jetzt leider dank ACL raus ist. Aber ja, genau das, was ich auch eigentlich vorhin schon ein bisschen angerissen habe. Ich glaube, man muss sich jetzt natürlich schon an die NFL anpassen. Man kann da auch Devonta Smith noch nennen, so aus der Vergangenheit.
Ja,
Ja, das sind wertvolle Assets, ne?
aber was ist interessant ist zu sehen natürlich, Achane,
Mitchell,
Dell,
alle verletzt, ne?
alle verletzt, alle haben einen Großteil der Saison mit Verletzungen verpasst, ne? Auch ist ja auch dieses Narrativ immer gewesen, also man kann jetzt natürlich sagen, klar, sie haben ihre Leistungen gebracht, aber sie haben sich auch alle verletzt, ne? Also, oder fast alle. Und ja, ich halte da nicht viel von, aber es ist halt, man muss schon sagen, also Dell ein bisschen muskulöser und kräftiger gewesen wäre, hätte sich wahrscheinlich nicht verletzt, ne? Und ja, also klar, natürlich, man muss sich davon lösen, zu sagen, nein, ich nehme keine Spieler, die jetzt so wenig wiegen oder so, aber also
Also ich glaube,
restlos davon überzeugt sein kann man auch nicht.
der Punkt ist, also bei Achane zum Beispiel war es doch echt so, der hat am College wirklich viel Load auch schon gehabt. So, es ist halt, jetzt hat er so seine kleinen Verletzungsproblemchen, aber das war ja jetzt auch keine Ding. Dann denkt Dell, ja, also ja, stimmt, es ist so. Kann man auch nicht wegdiskutieren, sie haben sich einfach oder viele davon so verletzt. Ich glaube, der Punkt ist aber ja trotzdem, der stehen bleibt. Du hast einen riesen Value-Gewinn mit all denen gemacht. Und allein
Definitiv.
den muss man halt einfach mitnehmen. Und deswegen, ja, also es spielt eine kleinere Rolle als in der Vergangenheit. Das muss man halt so sehen. Die NFL hat sich verändert. Sie ist viel weniger physisch als früher. Und das heißt auch alles, was man so, wenn man sagt, man guckt auf historische Hitrates von, keine Ahnung, seit 2000 bis heute, welcher Typ Spieler hat sich durchgesetzt, wer hat gut gespielt und so weiter. Da vergleichen wir eine NFL aus 2005 oder selbst 2015 mit der NFL des 2023 oder 24 und das ist halt nicht mehr das gleiche Spiel. Das heißt, ja, ich bin da schon auch mittlerweile überzeugt, das muss man anpassen und ich bin genauso überzeugt, dass ein Tank Dell und ein Devonta Smith oder ein James Cook es viel schwerer gehabt hätten vor 10 Jahren. Da hätten die andere Rollen und das ist sowieso eine hypothetische Diskussion. Vielleicht habe ich ja auch nicht recht. Ja, ist mir auch klar. Vielleicht gab es auch damals einfach keine so talentierten jungen oder kleinen Spieler oder leichten Spieler. Ich glaube halt trotzdem, dass, also es ist immer so ein bisschen Bias drin, wenn man alte Ära mit neuer Ära vergleicht. Und das war mit Sicherheit der Fehler, der irgendwo dahin geführt hat, dass ich da bei diesen Spielern auch zu low war in der Vergangenheit. Und deswegen versuche ich es schon anzupassen.
Ja, definitiv. Also klar, wenn, also was mir zum Beispiel nicht mehr passieren würde, wenn man jetzt Devonta Smith sieht, halt ganz klar, wenn die NFL sagt, wir picken diesen Spieler in der Top 10, weil er einfach talentiert ist und scheiß drauf, was er wiegt, so dann wird das Team ihn auch einsetzen. Die werden ihn nicht draften und werden dann sagen, oh, du bist ja doch viel zu leicht. Nee, dann doch nicht. So, das wird nicht passieren. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal klar machen. Und das ist, glaube ich, definitiv eine Geschichte, wo man sagen muss, jo, alles klar, wenn ein Team sagt, okay, wir nehmen ihn so hoch und um ihn einzusetzen, ist ja bei James Cook haben sie in der zweiten Runde genommen, Tank Dell haben sie auch in der zweiten oder Anfang dritte genommen, glaube ich, ne, die Texans. So, und dann muss man schon sagen, jo, dann ist der Pfad da. Ich meine, anders sieht's aus. Wir hatten doch den Cowboys Running Back, den kleinen, der auch super produktiv war im College, Kansas State.
Ah,
Puka
ja.
Williams, ne? Nee.
Nee,
Wie hieß er
nee,
denn?
nee.
Wie hieß er denn? Oh, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen.
Nee, ja, der, wo der, wo, wo doch sein arbeitet nicht sein
Ja.
Vater sogar bei den Cowboys
Ja.
und so, ne?
Ich
Ja, ich, Ich komme jetzt auch gerade nicht mehr
Ach,
drauf.
Deuce Vaughn. Deuce Vaughn.
Deuce Vaughn,
Ja, genau.
genau.
So, und der wurde halt super spät genommen, ne? Und da kann man dann auch sagen, okay, alles klar, der wird keine Rolle spielen, so, ne? Aber ich glaube, wenn ein Spieler da wirklich Kapital bekommt und ein Team in der Rolle mit ihm plant, dann kann man ihn auch halt relativ bedenkenlos nehmen, ja.
Ja, ich glaube, also ich finde, wer halt da der so ein bisschen die schwierigste Evaluation ist, Tank Dell. Was ist denn der Spieler? Tank Dell war seit 2018 am College. Hat erst bei Alabama A&M gespielt, dann irgendwo, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, bei den Independence Pirates. What the fuck? Community College. Transferiert dann nach Houston, ist da in seinem quasi vierten und fünften College-Jahr super produktiv. Ja, okay, da war er super produktiv, hat Yards abgerissen, hat Touchdowns aufgelegt und so weiter. Aber da muss man doch auch sehen, der Junge ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Was ist denn das wert, wenn du gegen Trash-Competition so eine Production auflegst? Sky Moore. David Bell. Die haben das in viel jüngerem Alter getan. Also, man muss halt, man kann, glaube ich, bei Tank Dell immer sagen, nimm einfach den Shot drauf, ja.
Ja,
Das
weil er so
kann
günstig
funktionieren.
war.
Weil er so günstig war.
Er war halt ein Drittrunden-Pick.
Genau.
Und ich glaube, wo man eher hingehen muss, und ich glaube, man muss gar nicht das Prospect, klar, da kann man erstmal draufschauen und sagen, ui, will ich das haben? Aber ich glaube, wo man eher hingehen muss, ist, erstens, das war ein sehr hoher Pick der Texans, den sie genommen haben, um ihn zu bekommen. Zweitens, man muss sich das Narrativ halt erzählen, okay, ich glaube, man muss so ein bisschen da so. Ja, drauf gucken, was ein Ceiling Outcome, ne? Er hat die Chance in einer, wenn CJ Stroud gut ist, hat er die Chance, Wide Receiver 1 in einer soliden Offense zu sein. So, und wenn man sich das erzählt, dann kann man da einen Pass eben sehen, und er hat das Draftkapital bekommen, um eben auch frühzeitig eine Rolle zu spielen, eingesetzt zu werden, so. Und ich glaube, da muss man viel eher drauf gucken, als wirklich einfach auf das Prospekt zu gucken und sagen, ja, so, ne, klar, am Ende ist es sicherlich ein Outlier auch, und ich glaube, wenn man jetzt nicht viel Tank Dell gedraftet hat, dann muss man sich auch keinen Vorwurf machen. Also das ist ja auch, glaube
Nee,
ich, man muss jetzt auch nicht sagen, okay, jeden Receiver, der in Runde 3 gedraftet wurde und irgendwie 160 Pfund wiegt, den muss ich jetzt unbedingt 15 Mal nehmen, weil der unbedingt, nein, es ist ein Outlier. Also das muss man auch ganz klar
genau.
so sehen.
Das ist genau der Punkt. Du kannst aus Tank Dell nicht das Ding lernen und zu sagen, wie finde ich den nächsten Tank Dell? Du wirst auch nicht den
Genau.
nächsten Puka Nakua finden.
Nein,
Fünft
genau.
Runden-Pick. Irgendwie auch altes Prospect. Kommt zu den Rams, da ist Cooper Kupp. Ja gut, dann verletzt sich Cooper Kupp. Dann kommt er auf einmal schon mal in eine andere Rolle rein und so, ne? Stafford spielt auf MVP-Level jetzt hat diese Saison wieder, ne? So, das waren ja alles Dinge, das ist perfekt gelaufen, und er ist halt auch einfach besser, als wir dachten. Und das kannst du aber nicht einfach finden. Also,
Nein, den einzigen Punkt, den man bei Puka hätte machen können, war, der Rest der Receiver, abgesehen von Cup, ist halt absolute Scheiße. So, und er hat den Shot, da die in die zwei, Nummer 2 Rolle zu kommen. Aber es ist ein Outside-Shot gewesen. Und ja, klar, ne? Also das hätte man auch nicht ahnen können. Das war einfach halt Glück. So, und ja, wenn mir einer erzählt, er hat vorher gesagt, oder hat das so kommen sehen, ja,
Ja,
dann muss ich
gut.
sagen, nee, es war vielleicht einfach, es war einfach ein glücklicher Hit. So, ne? Das ist
Ja,
einfach.
ist auch so.
Hat man mal,
Ist
hat
auch
man mal
so. Man
nicht.
muss dann, ich glaube, was wirklich der viel größere Takeaway ist, mehr dann so Shots nehmen, wenn die Spieler was in der NFL zeigen. Und früher, aggressiver quasi, zu sagen, wow, okay, Puka Nakua hat in seinem ersten Spiel, ich weiß, und wir haben über ihn geredet, boah, muss man eigentlich fast verkaufen, weil der kriegt jetzt Targets wegen Cooper Kupp out, aber wenn ein Spieler 15 Targets bekommt und 119 Yards als Rookie auflegt, dann ist das so crazy. Also die Chance, dass der Spieler von dem Weg an hittet, ist eigentlich genauso groß wie irgendein Random Second, den du einfach so dann nimmst, ne?
Ja, klar.
Nimm den Schuss einfach so in dem Moment und kauf hoch im Zweifel, dass es, also mit einem anderen fragilen Asset kaufen. und früher aggressiver kaufen. Das ist, glaube ich, der einzige Takeaway, den ich von Puka Nacur und Tank Dell wirklich haben kann. Gut, take some more mit der nächsten Frage. Wen würdet ihr mit dem Wissen von heute, also wenn ihr mit dem Wissen von heute einen Draft mit den Rookies der Klassen 22, 23 und 24 machen würdet, wie würde eure Top 12 aussehen? 12er Superflex, Tight End Premium. Das ist relativ einfach, weil wir haben gerade erst einen Startup-Mock gemacht und wir haben jetzt einfach hier uns das ganz leicht gemacht und gesagt, was haben wir denn wirklich getan im Startup? Und dann, ich lese einfach hier mal das Outcome daraus vor. Und da seht ihr mal, wie gut die Klassen eigentlich doch waren. An 101 geht CJ Stroud, an 102 geht der 101-24. An 103 geht der 102-24. An 104 geht Garrett Wilson. An 105 Anthony Richardson. 106 Bijan Robinson. 107 Jahmyr Gibbs. 108 Breece Hall. 109 der 103-24. An 110 Kenneth Walker. An 111 Sam Laporta. Und an 112 Chris Olave. Stacked Klassen. Kann man durchaus sagen. Ne? So. Jeweils die, da sieht, also ich sag mal, da bist du ja im Schnitt, kommst du bis zum 104 runter, wenn du es mal ganz so ganz dumm, einfach nur durch drei teilst bei drei Klassen. Und viele dieser Spieler sind ja auch wirklich in diesen Premium-Picks gegangen. Also Anthony Richardson, Garrett Wilson, Bijan, Gibbs, Breece, Olave, Walker, die einzelnen, so, das sind schon die Premium-Picks und sie sind es auch aus dem Grund. Und deswegen, da ist eigentlich Sam Laporta jetzt so ein bisschen die Ausnahme von dem Spiel, der wirklich deutlich später ging und durchgestartet ist.
Ja, also ich glaube
Wir
wirklich,
kommen. Ja.
das ist der
Ja.
einzige, der nach dem 1:05 ging im Schnitt.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen ein bisschen zu Player Takes und starten hier mit Horgat. Wird Hurts das gleiche Schicksal treffen wie andere Dual Threat Quarterbacks wie Griffin und Newton und mit 30 Jahren in Anführungsstrichen durch sein, weil der Körper nicht mehr mitmacht? Andere lauflastige Quarterbacks wie Wilson oder Allen haben es ja geschafft, sich mehr auf das Passspiel zu fokussieren und nicht mehr Verletzungen in Kauf beim Lauf zu nehmen. Hurts ist aber ja im Passspiel limitiert. Was sagst du dazu, Phil?
Ja, boah, das ist eine Diskussion eigentlich, wo ich mich immer schwer mit tue. Also ich glaube, Jalen Hurts nimmt jetzt nicht unbedingt die allergeisteskranksten Hits, mal abgesehen vom Tush-Push. Und ja, also ich glaube nicht, dass da. Also natürlich kann passieren, sicher. Klar, jedes Mal, wenn ich meinen Körper einem Hit von einem NFL-Spieler aussetze, kann meine Karriere vorbei sein. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Und ja, selbst wie viele Spieler haben eine Karriere bis 30? Also dementsprechend würde ich mir da jetzt keine allzu großen Sorgen machen bei Jalen Hurts.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das Einzige, weswegen man bei Hurts ein bisschen, ja, also das größere Problem bei Hurts ist aus meiner Sicht wirklich der Long-Term Outlook. Wie bekommen die Eagles halt seine Limitierungen im Passspiel in den Griff? Also wird Jalen Hurts ein Elite-Fantasy-Quarterback sein für die nächsten Jahre? Auf dem Level, wir haben ihn als Top-3-Quarterback. Das ist das, gegen das er sich messen lassen muss. Er ist kein
Ja.
Fringe-First-Round-Quarterback im Startup, sondern er ist schon Elite-Asset. Er muss sich halt gegen den Justin Herbert beweisen oder Joe Burrow oder CJ Stroud. Und das ist eher der Punkt. Und ich glaube, ja, ich meine, wie viele Punkte macht Jalen Hurts im Moment, weil er von der 1 mit Tush-Push in die Endzone fällt? Was ist, wenn die NFL entweder das Play wirklich bannt oder die Eagles sogar weggehen davon?
Ja, gut, dann kann Jalen Hurts den Ball trotzdem noch reinlaufen. Also,
Ja,
er ist trotzdem noch
kann er
immer
machen. Kann er machen. Ja,
ein
stimmt.
relativ massiver Quarterback und ich glaube,
Ja.
das wird nicht so weggehen. Also, seine Punkte durch Rushing, klar, natürlich sind extrem viele Touchdowns, die da erzielt werden, aber ich glaube, das sollte man nicht zu krass sehen. Ich meine, wir haben Cam Newton gesehen oder sowas, der auch
Ja.
immer scoren konnte, auch als Teams wussten, dass er es macht. Er konnte immer
Ja.
so scoren. Ich glaube, das wird bei Jalen Hurts nicht so einfach weggehen.
Ja. Gut, dann kommen wir zu Strasi. Ist Bryce Young Drop-Material oder wird er seiner Draft-Position durch ein paar Anpassungen im Kader, Wide Receiver O-Line, doch noch gerecht. Also Drop-Material ist Bryce Young in Dynasty auf gar keinen Fall. Also selbst in One QB nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, also in was für einem also Ligen-Setup man spielen muss, damit Bryce Young wirklich zu einem Drop-Kandidaten wird. Aber da bin ich nicht dabei. Ansonsten, ja, wohin kann man ansonsten gehen? Young, ich glaube, ich habe Young ja befreit von seinen Qualen. Ich habe ihn weggetradet vor 2 Wochen. Jetzt hat er plötzlich schon gezeigt, er kann doch noch ein bisschen mehr. Ja, es sind mit die schlechtesten Umstände in der NFL in Carolina. Ich glaube nicht, dass Bryce Young so schlecht ist, wie er im Moment aussieht. Und deswegen, ja, ich würde ihn nicht abschreiben an dem Punkt.
Nein, also ich glaube, er ist halt im Moment einfach wenn du ihn gedraftet hast, ist einfach ein Hold. Du bekommst im Moment keinen vernünftigen Preis für ihn. So, und ja, er hat Ansätze gezeigt, definitiv. Also ich glaube, Bryce Young ist echt nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Nur, ja, die Umstände sind halt beschissen. Man muss mal gucken, was jetzt in der Offseason so in Carolina passiert. Vielleicht kommen sie ja via Free Agency oder Trade oder sowas an einen Receiver, O-Line-Hilfe, viel O-Line, die auch verletzt ist bei den Panthers und so. Ich glaube, das kann nächstes Jahr schon durchaus solider aussehen. Und ja, also Bryce Young ist im Moment einfach ein Hold.
Ja, ich würde ihn auch nicht kaufen auf der anderen Seite. Das ist halt auch
Ein
das
Hold.
Ding.
Genau, ist
Das
einfach ein
ist
Hold.
genau. Ja. Da muss er schon noch singen. Genau. Take some more mit der Frage. In der Quarterback-Landschaft können Sie sich 2024 einiges tun, nicht nur wegen des vielversprechenden Rookie-Jahrgangs, sondern auch durch Trades oder Cuts, zum Beispiel bei Fields, Cousins, Ridder, Tannehill, Mac Jones etc. Manch einer wäre wohl jetzt in Dynasty günstig zu bekommen. Für wen würdet ihr als angehender Contender oder Rebuilder Angebote als Schuss ins Blaue raushauen? Das heißt, im Prinzip geht es ja hier einfach nur darum, welcher Quarterback wird an Value gewinnen über die Offseason. Mit wem hat man da eine gute Chance drauf, ob man dann diesen Value-Gewinn als Rebuilder oder Contender nutzt, sei mal dahingestellt. Phil, hast du da Kandidaten auf dem Block?
Ja, also klare Kaufkandidaten für mich
Ja.
sind Justin Fields mittlerweile.
Uiuiui, echt, oder? Okay.
Ist eine Preisfrage, ne? Also es ist eine Preisfrage,
Ja,
sage ich,
ja.
aber ich glaube, der wird irgendwo starten. Natürlich, die Chance besteht, dass er auch in Chicago auf der Bank versauert, ne? Das muss man auch sehen, aber ich glaube, Fields ist schon, also wird starten in 2024, deswegen für mich ein Kaufkandidat, aber natürlich immer at cost, also ich bezahle jetzt keine Drittrunden Startup Value oder sowas für ihn, ne? Aber
Ja.
so, wenn ich ihn günstig kaufen kann, dann kaufe ich ihn. Kirk Cousins definitiv ein Buy. Also ich glaube, der wird in einer
Ja.
guten Situation, wenn es nicht Minnesota ist, dann wird er irgendwo starten, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Der wird nicht in irgendeine Trash-Situation gehen, glaube ich nicht. Und dann würde ich auch noch Will Levis nennen. Der ist zwar, aber der wird, also ich glaube, die Titans, der hat genug gezeigt und also er hat auch Ansätze gezeigt. Und ich glaube, dadurch, dass er jetzt noch nicht so viel krass gescored hat aus Fantasy-Perspektive, ist er, glaube ich, noch viable. Aber ich glaube, er hat einfach gewisse Tools, er hat Rushing, was er mitbringen kann, er hat dann einfach den Arm. Und ich glaube, Will Levis würde ich auch mal kaufen, wenn's.
Okay. Ja. Also ich würde hier reinwerfen, weil es, also einmal Mac Jones auf jeden Fall, der ist ja wirklich, also er ist wirklich gar nichts mehr wert.
Willst du ihn
Das
kaufen?
ist wirklich so. Ja.
Was bezahlst du denn für Mac Jones?
Ja, er ist gerankt neben Nick Mullins, Marcus Mariota, Bailey Zappi, Tyrod Taylor, Easton Stick, also ein Drittrundenpick.
Ja,
Ja, finde ich
gut.
völlig okay. Also so, ich finde, so schlecht sieht Mac Jones, sah Mac Jones in seiner NFL-Karriere nicht aus. Ja, die Patriots sind halt komplett broken, das ist so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er woanders nochmal eine Möglichkeit bekommt. Er muss halt rauskommen aus New England. Aber hey, ich finde, Mac Jones ist ein okayer Quarterback. Er kann
Ja.
in Umständen schon funktionieren. Und deswegen, ja, Mac Jones für mich ein Buy-Kandidat. Wirklich jetzt halt an dem Punkt, wo man sagt, er kostet dich halt nichts mehr.
Ja, ich frage mich halt, ob eine NFL-Franchise ihm nochmal die Zügel in die Hand gibt, nachdem die letzten 2 Jahre da gesehen haben, ne? Also, ja, klar.
Kann schon sein, dass sie es auch nicht tun, ne? Ich meine, keine Ahnung, am Ende ist er auch einfach nur in der Quarterback-Competition in der Offseason gegen whatever, gegen einen anderen Wett halt. Ja. Aber was auch immer, vielleicht holen sich die Falcons einen Rookie und Mac Jones, keine Ahnung, was auch immer, was weiß ich, ne?
Ja, so, ja.
Das kann man halt, ich finde, wenn ich ein Team, wenn ich ein NFL-Team bin, das auf Quarterback keine Antwort hat, wie die Vikings zum Beispiel, dann kann man auch irgendwie den Shot nehmen und für Mac Jones traden, wenn man im Draft halt keinen bekommt und kann den ausprobieren. Ich finde, das ist eine bessere, ich finde, dass er schon, also irgendwie der bessere Kandidat ist als, weiß ich nicht, ein Aiden O'Connell oder so.
Ja,
wenn du jetzt stattdessen für den gehst. So. Oder du kannst zumindest eine Competition zwischen denen draus machen, wenn du die Raiders bist zum Beispiel.
So wie die Bucks zum Beispiel, ne? Mit Baker und Trask vor dieser Saison.
Ja. Ist so. Ansonsten bei Kandidaten, ja, ich glaube, ich würde nochmal Matt Stafford reinwerfen. Er spielt wirklich unfassbar gut dieses Jahr und ich habe so den Eindruck, jetzt habe ich schon lange nichts mehr wegen Retirement gehört und eigentlich wäre es wirklich eine Schande, wenn da irgendwas kommt in Richtung Retirement. Jetzt mit Cup und einer Kur für nächstes Jahr auch gut aufgestellt. Also ich glaube, so wenn man sagt, Mensch, auf Quarterback kannst du ja, was bringt dir das sowieso, irgendwie so in die Zukunft zu sehen, recht viel mehr als andere, die können auch gebencht werden, die einfach nur in Situationen jetzt gut aussehen. Da finde ich, sieht er eigentlich, da kann Matthew Stafford schon ein guter Kandidat sein. Und ja, ansonsten, das gute alte Aaron Rodgers, den kann man halt auch einfach noch probieren für ein Jahr, wenn es halt ist. Aber das sind auch Spieler, die werden jetzt auch wieder teurer, so in dem Moment, in dem die Offseason eingeläutet wird. Jetzt sind sie alle wieder Starter. Von dem her, Russ ist natürlich, den würde ich schon auch noch nennen, der ist natürlich jetzt irgendwie, glaube ich, bei einigen komplett unten durch. Und ich glaube, dass Russ nochmal eine Starter-Chance bekommt.
Glaube ich auch. Ich glaube, da wird es Teams geben, also die, Washington oder sowas, wenn sie jetzt im Draft keinen bekommen, so, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann einen Russ holen oder die Giants oder so, irgendeiner von denen da oben, Raiders, ne, was du gesagt hast, Quarterback Competition, Russ und O'Connell oder so, wenn die, also irgendjemand wird halt leer ausgehen, ne, wir haben nächstes Jahr halt, oder wenn du Pittsburgh bist und sagst, okay, Kenny, du cuttest Trubisky, Rudolf läuft eh aus, so, und dann holst du dir zu Kenny Pickett halt noch Russ. Und wenn du dann sagst, Mitte nächster Saison, okay, Pickett läuft nicht, jetzt hauen wir Russ rein. So, das ist ja vor allem mit der Defense, kann halt auch ein Russ in den Playoffs relativ weit kommen, ne?
Ja.
Also, sowas kann ich mir, und wen ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Ryan Tannehill.
Der
muss ja irgendwo starten. Also der ist ja auf jeden Fall solide genug, um Starter zu sein. Also für den gilt eigentlich das gleiche wie für Rust oder so. Da wäre natürlich traumhaft, wenn Arthur Smith in Atlanta bleibt und dann sie einfach Tannehill signen. Das wäre schon gut für die Offense.
Besser als alles, was da im Moment ist, zumindest,
ja.
Also Tannehill könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er nochmal eine Chance bekommt irgendwo.
Der ist ja auch nur gebencht worden, weil sie einfach gesagt haben, wir rebuilden, halt, ne? Wir testen aus, was wir haben und wir rebuilden. So, der ist ja nicht aufgrund von Leistung wirklich gebencht worden.
Ja, so ist es. Dann haben wir gehen rüber zu mehr Running Back Fokus. Swiss Guy fragt, wie seht ihr generell den Wert? Was würdet ihr zahlen? Der Top, also um Contender-Teams, um die Top-Running Backs aufzubauen, so Spieler wie Bijan Robinson, Breece Hall, CMC, Jahmyr Gibbs können wir hier noch reinwerfen. Also die Top 4, wir haben es ja heute schon anklingen lassen in dem Hörertrade von Michael. Wir schätzen diese Spieler schon sehr. Jetzt sind es halt die 4. Phil, wie confident gehst du rein und kaufst diese Spieler, nachdem 2 davon dich im Viertelfinale downgelettet haben?
Also erstmal, man kann, also bei diesen Top 4, wenn wir die jetzt mal nehmen, das sind ja eigentlich die einzigen Anchor Running Backs, die wir haben. Also so wirklich. Natürlich, man könnte jetzt noch für den einen oder anderen vielleicht nochmal einen Case machen, ne, Jonathan Taylor zum Beispiel vielleicht, Kenneth Walker, ne, Kyren Williams, so, die kann man auch nennen, aber ich finde, wir sollten uns jetzt mal auf die vier fokussieren, weil das schon, glaube ich, ein Tier für sich eigentlich auch ist. Und ja, Bijan und Breeze werden wahrscheinlich, Schrägstrich, hoffentlich nächstes Jahr eine sehr viel bessere Situation haben. Ich meine, Breeze Hall zeigt gerade, was er mit nur, ja, also selbst unter, also mit einem Quarterback, der überhaupt werfen kann, der überhaupt nur ein Fünkchen Verständnis von NFL-Football hat. Die Jets O-Line halt auch das ganze Jahr kompletter Trash. Die haben, glaube ich, irgendwie am jetzt Donnerstagnacht mit der, ich weiß nicht, 12. oder 14. verschiedenen Formationen gespielt in der O-Line. Irgendwas haben die Kommentatoren gesagt, auf jeden Fall. So auch, also das hilft natürlich alles deinem Running Back nicht. Und die Offense ist halt null produktiv. Die jetzt, scoren halt gar nicht. Und Breeze ist trotzdem solide für Fantasy. Und naja, wenn wir uns vorstellen, Aaron Rodgers ist der Quarterback, ja, dann sehr gute Chancen dafür, dass Breeze Hall einen Top 3 Running Back Finish hat. So für nächstes Jahr. Bijan haben wir, glaube ich, gesehen, was er kann. Cordarrelle Patterson wird hoffentlich nach der Saison weg sein. Dann hast du Algier da noch, aber auch da Quarterback, auch die Offense sollte eigentlich besser werden. Schlechter geht fast nicht. Und dementsprechend das und ja, CMC ist halt alt, aber kann locker vielleicht noch ein, 2 Jahre ma oder 2 Jahre machen. Genau, und wen, also Jahmyr Gibbs, ja, wird da eine gute Rolle haben. So, der ist so der Alvin Kamara Producer vom Typ her. Und ich glaube, auch der wird sehr, also für diese Anchor Running Backs wäre ich schon bereit, auch ein bisschen was zu bezahlen. So 2 First Plus, je nachdem, wo die First halt sind, jetzt, wenn wir jetzt von 24er First reden, so vielleicht 2, sag ich mal, 105 und 107 zum Beispiel, plus noch ein Spieler oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen, zu bezahlen für einen aus diesem Tier. Ja, weil die schon wertvoll sind, ne? Und wenn du ein Team haben
So ist
willst, was
es.
contendet, dann ist es schon geil, wenn du so einen Running Back hast, set and forget. Du musst dir nie Gedanken machen, ob du Jerome Ford oder James Connors startest, sondern du hast halt die, spielst die und fertig.
Du kannst immer einen Case machen dafür, dass du Contender generell anders aufbaust, dass du halt sagst, ich gehe durch die Saison eben mit den Jerome Fords und den Zamir Whites und den Zeke Elliotts, je nachdem, wer dann gerade ein paar Wochen eine Rolle hat, Singletary, keine Ahnung. Ich glaube trotzdem dran, dass diese Spieler den Preis, den wir jetzt ihnen im Startup zugemessen haben, auch wert sind. Das sind klare, ja, also von eigentlich frühe zweite bis Ende zweite Runde, irgendwo da sollten sie genommen werden und ich glaube, du machst da nichts falsch, damit auf die zu setzen. Also klar kannst du jetzt immer sagen, die sind öfter verletzt als Receiver, aber auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung. Jetzt ist Tyreek Hill ist auch mal ausgefallen oder ein Keenan Allen fällt jetzt aus und es gehört dazu. Es ist halt so, auch Receiver sind nicht hundertprozentig immer verfügbar. CMC hatte dieses Jahr halt einfach so viel Ligen auch gewonnen und war nicht verletzt. Hat jeder gesagt, er ist verletzungsanfällig. Ja, also
Es ist,
am
also,
Ende ist es auch viel Narrativ.
ja, ich meine, alleine diese vier Running Backs, wie viele Spiele haben sie dieses Jahr verpasst?
Ja, wie
Bijan hatte
viele,
sein Flu-Game da, aber sonst,
ne? Ja, genau.
aber ich glaube, sonst hat keiner ein Spiel verpasst, oder? Also, von
Ich
diesen
glaube,
vielen.
Brees hat schon eins verpasst, oder?
Ja?
Ich dachte schon. Aber
Wer
nee,
ist denn
stimmt.
gestartet?
Brees hat
Nein.
tatsächlich kein Spiel
Nein.
verpasst.
CMC hat keins
Ja,
verpasst.
er hatte halt wenig am Anfang, ne? Genau, weil da ja Delvin noch war und so. Delvin Cook Time. Mann, war das eine Zeit.
Ja, er kam natürlich von seinem
Ja,
ACL-Tier zurück.
ich
Das war das
weiß, alles
Problem
gut.
bei ihm, ne?
Ja,
Aber.
klar. Nee, McCaffrey hat kein Spiel verpasst. Und genau, Bijan hatte das Flu-Game, genau. Gibbs
Nee,
hat zwei
Montgomery.
Spiele verpasst.
Ah ja. Ja gut, aber wenn wir das mal sehen
Genau,
von
drei
diesen
Spiele
Spielern, so
quasi.
3 Spiele, das ist halt, also ist halt einfach ein Narrativ. Und klar, also
Ja.
wir haben dieses Jahr eigentlich, wenn man mal so sieht, wenn man mal Quarterbacks schaut, wenn man mal
Ja,
sieht, wie viele
ja.
Games Quarterbacks verpasst haben, also Running Backs, ja, Nick Chubb natürlich hat eine größere Verletzung
Ja,
gehabt,
ja.
aber sonst, ja gut, Ramondre. Sein High Ankle Sprain, aber sonst haben
Ja,
wir eigentlich keine
ja, ja.
größeren Running Back Verletzungen gehabt, soweit ich
Ja,
mich erinnern kann. Und
ja.
Ja, dementsprechend, ich glaube, das ist einfach ein
Zugegeben.
Narrativ, so, was wir, glaube ich, auch etwas, ja, entkräften
Ja.
können, ne? Und auf diese,
Ja, es ist so.
und solche Running
Eckler
Backs
war
werden
nicht wirklich
wertvoller.
verletzt. Er war halt so. Ja, ist so, ist so. Also das muss sagen, so von den top gedrafteten Running Backs, es haben einige halt enttäuscht, ja. Aber sie haben dich nicht Spiele gekostet, weil sie, oder die Saisons gekostet, weil sie die ganze Zeit verletzt waren. Das hatte andere Gründe. Also gerade die offensiven Umstände waren dann oft das Problem. Und die sind halt bei den Vieren potenziell gut. Potenziell. Bijan muss da das noch, also muss aus dem totalen Dirt da in Atlanta, das muss ein bisschen raus, aber ich glaube, so Arthur Smith wird auch die längste Zeit Coach gewesen sein.
Hoffentlich.
Und dann sollte es auch wieder okay sein. Nee, ansonsten, also denkt dran, wenn man Redraft-ADP durchschaut, McCaffrey fit, Eckler drei Spiele verpasst, okay. Bijan fit gewesen bis aufs eine Spiel, Chubb eben verletzt, Barkley hat auch drei Spiele verpasst, glaube ich, sonst da gewesen, Pollard fit, Henry fit, Jacobs jetzt mal verletzt, aber sonst auch die ganze Saison fit gewesen. JT, ja, der hat ein paar Spiele verpasst tatsächlich, ist aber der eine gewesen, ja. Etienne fit, Mixon fit, Najee fit, Gibbs fit, Aaron Jones war größtenteils fit, weil halt auch, ja, oder war ein paar Spiele raus, war aber auch ansonsten Trash. Also die ganzen Top-Running-Backs, da muss man wirklich sagen, die wenigsten haben jetzt wegen Verletzungen irgendwie sind in die Binsen gegangen.
Ja, genau, und da haben halt Receiver genauso, also ich glaube, wenn man jetzt auf Receiver guckt, da hast du ein ähnliches Bild, was die Verletzungen und verpassten
Ja,
Spiele
genau.
angeht. Und
Ja.
ich glaube, das sollte man auch nicht, also auch bei Quarterbacks jetzt nicht zu sehr
Hochhängen,
gewichten
ne?
halt.
Ja.
Genau, es kann halt immer passieren, natürlich. Was man sagen kann, Running Back Karrieren sind halt kürzer, aber wenn wir jetzt auf diese Spieler gucken, klar, CMC hat, sagen wir mal, 2 Jahre, kann man mal so mit kalkulieren,
Ja.
noch 2 Saisons. Gut, Breece Hall wird, glaube, oder ist 22,5 Jahre alt, ja, aktuell, und wird also mit 25 Free Agent, da kann es sogar sein, dass der nochmal einen vernünftigen Vertrag über 3 Jahre bekommt. Also da ist auf jeden Fall, natürlich, wir wissen nie gesundheitlich, was da ist, aber das weißt du halt nie. So, Bijan ist 21, Gibbs ist 21, also die sind halt noch super jung. Das heißt also,
Ja.
wenn man sagt, in Dynasty, man guckt nicht weiter als 3 Jahre, was auch vernünftig ist, ich
Ja.
meine, manche gucken ja nicht weiter als 2 Wochen, aber dann muss man ganz klar sagen, also das sind Spieler, an denen man wahrscheinlich auch noch lange Freude hat. Also das lohnt sich schon auch für
Ja.
die zu traden, und ja, das kann man auf jeden Fall machen.
Ja,
Wie gesagt, und
definitiv.
was ich noch sagen wollte, der Value von solchen Spielern, die wirklich auch eine Riesenrolle in ihrer Offense haben, wird auch tendenziell meiner Meinung nach eher steigen, weil wir halt viele Backfields haben, die getrennt sind oder aufgeteilt sind. Und auch dieses Jahr zum Beispiel, klar, es werden vielleicht ein, zwei, drei Running Backs reinkommen, aber viele werden halt auch, oder dieses Jahr ist kein Jahr, wo wir jetzt drei Running Backs in der ersten Runde haben. Und auch das macht die ja nochmal wertvoller, diese Backs halt, ne? Jung, Möglichkeit halt Top 5 Season
So
zu
ist es.
spielen, und wie gesagt, du hast halt ein Advantage gegenüber deinen Mitspieler, wenn du so einen Running Back aufbieten kannst und dann
Ja,
der
ja.
43 Punkte macht, so, ne? Ich glaube, Breece hat angedeutet, was er kann, die anderen auch, also das ist auf jeden Fall interessant.
So ist es, so ist es. Ja. Dann lass uns weitergehen zur nächsten Frage. Take some more wieder. Auch noch zum Thema Running Backs. Bei welchen derzeitigen Leadbacks seht ihr die Gefahr, dass sie kommende Offseason ersetzt werden? Anders gefragt, wer sind jetzt die Sell High und Sell irgendwie Running Backs? Phil, hast du Kandidaten zur Hand? Oder,
Also, ich habe
ja.
Cell irgendwie, habe ich eine ganze Latte. So, Cell High hatte ich jetzt noch James Cook, aber da haben wir vorhin drüber geredet. Ich hätte jetzt noch
Ja.
Cell High tatsächlich Jalen Warren, weil,
Okay.
also er ist echt beliebt, so, aber
Ja.
ich glaube halt, Jalen Warren ist halt auch so ein, ja, also er kommt, wird nie über diese Rolle
Rolle
hinwegkommen.
hinauskommen.
Und ich glaube, das hat
Ja.
einfach nicht den Wert. Und wenn ich jetzt für ihn Second kriege, dann verkaufe ich ihn gerne. Und er ist halt, wie gesagt, er
Okay.
ist beliebt, man kann ihn halt auch gut verkaufen. So, das ist halt wirklich
Ja,
ein
ja.
Spieler, den ich jetzt hier nennen würde.
Aktuell auf Fantasy Calc Running Back 30. bewertet. Ja, aber so im Second-Bereich, ja. Tajay
Ja.
Spears auf der anderen Seite würde ich da lieber haben, tatsächlich. Der
Ja.
hat halt irgendwie die klarere Rolle da, weil jetzt der Punkt, also wenn ich jetzt sage, so, also wer sind jetzt die Leadbacks, wenn wir einfach mal durchgehen, wer hat die meisten Rush Attempts? Derrick Henry, ja, gut.
Ja.
Das ist halt, also sorry, Moment, ich hatte hier noch Ding, ich hatte hier noch die falsche Sortierung drin. Da geht es natürlich mit CMC los, ja, kein Sell High und schon gar kein Sell irgendwie. Derrick Henry eben, ja, keine Ahnung, für Derrick Henry kriegst du nichts mehr. Das ist halt für mich eher ein Buy-Kandidat,
Ja.
weil er, glaube ich, vernünftig aussieht und genutzt wird. Rashad White, ja. Rashad White könnte man schon jetzt halt über Sell High nachdenken, aber der Punkt ist halt, auch der ist nicht so hoch gewertet.
Ja, du kriegst für Rashad White, bekommst du halt nicht den Preis, den es bräuchte, um ihn halt zu verkaufen. Und dementsprechend,
Ja.
also ist er für mich ein Spieler, den ich lieber behalte, weil ich bin mir gar nicht
Ja.
so sicher, ob der unbedingt ersetzt wird oder ich glaube, die Bucks haben andere Probleme als Running Back und er gibt ihnen ja das, was sie brauchen. Also
Ja,
er ist
ja.
jetzt nicht schlecht oder so.
Würdest du Rashad White für T. Higgins abgeben?
Nö. Also ja, ich würde Rashad White abgeben für T. Higgins, ja. Aber
Ach so, schon. Ja,
ja,
genau.
würdest
Ja.
du aber nicht bekommen. Also, ich
Nee, ich
glaube,
glaube auch,
du
dass
kriegst keinen T. Higgins
es
für Rashad
schwer ist.
White. Nie im Leben.
Ja. Also solche Spieler, DK Metcalf, das wäre es dann so, um den Pivot zu machen. Natürlich Drake London und so weiter, aber wirst du nicht kriegen, glaube ich auch nicht. Also ist zwar in den Rankings hier so und Trades gibt es offensichtlich, sonst wäre er da nicht in dem Ranking, aber ich glaube, es ist schwer aus meiner Erfahrung heraus. Der wird weniger wert gesehen, also weniger wertgeschätzt. Ja, dann hast du Spieler Etienne, der wird seine Rolle haben. Josh Jacobs, glaube ich, wird seine Rolle behalten, bei den Raiders. Mixon, ja
Ja.
gut, keine Ahnung, kriegst du nicht viel dafür.
Also Jacobs wird Free Agent, aber die Raiders haben Geld und
Ja.
werden ihn wohl behalten, denke ich.
Ja, ich denke es auch, ich denke es auch. Also dann Joe Mixon, ja. Also es kommt ja immer auf den Preis an, aber das sind ja Spieler, da läuft ja jetzt auch keiner die Türen ein, dass er die kaufen will, ne?
Nee.
Joe Mixon, Tony Pollard, das ist komplett am Arsch, der Value.
Ja, also den muss, den
Sell
Pollard ist auch
irgendwie,
für mich
was
ein
ist
Sell
das?
irgendwie, ja. Ja.
Ja, aber Sell irgendwie heißt halt im Prinzip mid to late second.
Ja, ich würde Pollard für einen Second abgeben. Also ich habe keinen Tony
Ja,
Pollard, ich habe keinen
ja.
Tony Pollard, muss man sagen, deswegen,
Ja.
aber also ich glaube nicht an Tony Pollard. Tony Pollard ist auch uralt, also naja, uralt ist 26, glaube ich.
26, ja.
Ja,
Ja.
so und also. Ja, und also wenn du in dieser Situation bei den Cowboys nicht produzieren kannst, dann kannst du es nicht. Also, das muss man auch so sagen.
Ja. Fair enough. Ist natürlich gewichtiges Argument. Ja, und dann Saquon Barkley. Ja, kannst du auch Sell irgendwie machen, bist du in einer ähnlichen Preisrange, glaube ich,
Boah, aber
unterwegs.
glaubst du? Also
Ganz schwer zu.
ich würde Barkley behalten. Ich glaube, Barkley
Ich.
ist ein Hold. Ich glaube, der kriegt einen Vertrag auch noch mal so über 2 Jahre oder sowas bei den
Wo?
Giants.
Bei den
Giants.
Giants?
Ja, der wird bleiben,
Ja.
denke ich. Und bei
Ja.
Giants kann die Situation nur besser werden.
Ja. Ja, ich sag nur, ich glaube, du bekommst halt für ihn nichts, wo du dann wirklich verkaufen wollen
Nee,
würdest.
genau.
Also ich würde ihn für einen Late First verkaufen.
Boah. So 1,8 Range vielleicht, ja, aber
Boah, ich glaube,
unter
ich würde aber
dem,
auch 1,10
boah,
den.
nicht unbedingt. Also, nee. Weiß ich nicht, nee, müsste ich nicht. Kommt aufs Team an. Wenn ich jetzt ein Rebuild will und sage, okay, ich habe für Barkley keine Verwendung, ja, okay, mache ich es wahrscheinlich auch, weil ich
Ja.
wahrscheinlich nirgendwo was Besseres kriege. Aber wenn mein Team jetzt in irgendeiner Weise nächstes Jahr
Ja, okay. Ja.
contenten kann, dann behalte ich ihn lieber.
Okay. Ja. Ja, so schlecht war er eigentlich gar nicht. Ich habe auch keine Barkley-Shares. Irgendwie, deswegen ist mir. Ja, und sonst, und jetzt bist du schon an dem Punkt. Ich glaube, spannende Namen sind eben James Cook, haben wir schon gesprochen. Kyren Williams, was machst du mit Kyren Williams?
Ja, behält man ja. Denn du kriegst
Ja.
für ihn keinen vernünftigen Preis. Und der Outlook einfach selbst, also die Rams werden vielleicht was auf Running Back machen, aber die werden niemanden großen signen so. Und
Ja.
vielleicht draften sie irgendwo Late Round ein. Aber also ich kann, also kann sein, dass Kyren Williams nicht diese Riesenrolle hat, aber der hat trotzdem eine sehr gute, er wird der Leadback bei den Rams bleiben, denke ich. Also
ja, ich glaub so.
Würde jetzt keinen Grund sehen, warum die ihn jetzt in irgendeiner Weise komplett ersetzen. Und ja, dementsprechend glaube ich, also Kyren Williams glaube ich aktuell sogar noch ein Sneaky Buy, also für so ein Late First würde ich ihn glaube ich auch kaufen.
Ich würde im Moment, wenn ich ihn hätte und bin im Halbfinale gescheitert, ich würde versuchen, ihn irgendwie an den, falls der Finalist Jalen Waddle hat oder so, würde ich versuchen, da hin zu
ja, traden. Ja, klar, das ist natürlich interessant.
Aber das sind so, das wäre so die Range, unter einem Mid-First würde ich ihn nicht abgeben. Also für einen Late-First würde ich ihn auch nicht abgeben.
Nee.
Finde ich auch, kann man ihn eher kaufen, weil es schon eine spannende Rolle ist da.
Ja.
Und es ist schon krass, wie er produziert hat einfach dieses Jahr.
Ja.
Muss man schon respektieren. Genau, dann haben wir Tino Saurier, der fragt, Zamir White for real? Beziehungsweise Chance auf die Lead-Rolle.
Nee.
Ja, wir sind beide der Meinung, dass Jacobs bleibt.
Ja.
For real? Naja, weiß ich nicht.
Nee.
Tue ich mir auch schwer mit.
Ja, also ist halt ein Running Back Buddy, aber ich glaube, wie gesagt, Jacobs bleibt und also deswegen glaube ich eher nein. Also eher verkaufen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn ein Second kriegst, weg damit.
Ja, ich glaube, er hat halt, und das ist das Gute daran, dass er jetzt wirklich gegen die, er hatte halt mit den, er hat mit den Colts jetzt nochmal ein schönes Matchup, die haben keine gute Run-Defense, da kann er nochmal gut aussehen, und vielleicht tatsächlich danach würde ich aber echt auch wirklich, ich würde es hart versuchen, ihn zu verkaufen, eben für, um den Second 1 reinzuholen, weil ich glaube nicht dran, dass er der Leadback der Raiders sein
wird nächstes Jahr. Nein, glaube ich auch nicht. Und selbst wenn Jacobs gehen gelassen wird, werden die die werden dann nicht mit Abdullah, Samir Brandon White, Bolden und Samir White in die Saison gehen.
Ja.
So, das wird nicht passieren. Ja. Das kann man sich, glaube ich, abschminken.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Albatross 232 fragt, wie seht ihr den Wert der folgenden jungen Running Backs, die alles am Flashes gezeigt haben? Phil, wir gehen einfach mal einen nach dem anderen durch. Ja. Ty Chandler.
Ja, hat Flashes gezeigt, war okay, aber es hat, glaube ich, auch schon eine Bedeutung, dass er nicht aufs Feld gekommen ist, bevor Mattison wirklich verletzt war. Mattison ist nächstes Jahr auch noch da. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie nochmal einen Running Back via Draft hinzufügen.
Ja, finde auch, boah, ich tue mir schwer, da irgendwie einen Late Second hinzulegen auf den Shot, dass er das Ding übernimmt. Deswegen ist einfach Running Back Body und hast du ihn, behältst du ihn, aber außer du kannst ihn eben für einen Second verkaufen, aber ich glaube nicht so ganz dran. Chuba Hubbard.
Ja, die Panthers haben halt kaum Draftkapital. Miles Sanders ist unter Vertrag. Also der hat einen absurden Vertrag, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Der hat einen Vertrag bis, ich glaube, 2027 oder sowas. Also der hat wirklich
schön, einen ultralangen
Vertrag. Ich meine, die kommen da schon irgendwie raus, sie können ein paar Euro sparen bei ihm. Wäre vielleicht noch eine Überlegung, aber also Hubbard, ja, ist halt solide. Kann man halt behalten. Kann man auch in Second verkaufen. Also so, ich erwarte jetzt keine Wunderdinge von Chuba Hubbard. Ich glaube, die Production von Hubbard kann man leicht ersetzen. Ich würde ihn für einen Second verkaufen. Dann ist man halt variabel und wenn man Running Back Production benötigt, könnte man für einen Second halt wieder einen kaufen. Anders gesagt, Hubbard wird nie mehr als diesen Second, den er aktuell wert sein.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, nehme ich dann lieber die Flexibilität des Seconds mit. Glaube aber, dass er da der Running Back, der Leadback bleibt.
Ja, ich glaube, man kann ihn genau wie so. Ich würde es ähnlich halten. Wenn man jetzt ich glaube, es wird ehrlich gesagt wird es schwer genug, einen Second für ihn zu bekommen, oder? Also
nach der Saison immer blöd, ne? Aber wenn jemand die Production hätte gebraucht, dann natürlich hätte man ihn verkaufen können, ja.
Ja. Ja, aber den Start sieht ja auch keiner confident, ne?
Nö.
Also ja, du hast ein bisschen Volume so, aber du weißt halt auch, es ist die Panthers Offense und so im Vergleich, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, da würde bei hier in unserem Finale statt Samir White Chuba Hubbard stehen, dann würde mir der schon stinken, so vor dem Spiel.
Ja.
Das ist halt, naja. Dann haben wir als nächsten Kandidaten Chase Brown.
Ja, interessant. Hat Flashes gezeigt. Mixen, möglicher auch ein Cut-Kandidat.
Das auf jeden Fall.
Die Bengals könnten aber auch genauso gut dann einen draften. Also das heißt jetzt nicht, also wenn du Chase Brown aktuell noch günstig kaufen kannst, das heißt ein Third oder so, dann kann man das schon mal probieren. Glaube nicht, die meisten wissen es ja auch, was da läuft und haben jetzt gesehen, dass er da diese langen Touchdowns hatte oder langen Runs hatte und so. Ja, solche Spieler sind natürlich dann immer, jeder will dann halt dieses verborgene Asset oder diesen ungeschliffenen Diamanten dann haben und behalten und so. Du kannst die Leute auch in Trades nicht mehr kriegen und so. Das ist halt, ja, also wenn du für Chase Brown einen Second bekommst, dann würde ich ihn halt auch wegtraden, bin ich ehrlich.
Ja, ich glaube auch nicht ans Long-Term-Ceiling von Chase Brown, ehrlich gesagt. Zach Charbonnet.
Ja, enttäuschend. Ich denke, der wird über seine Backup-Rolle nicht wirklich hinauskommen, solange Kenneth Walker da ist. Kenneth Walker ist die klare Eins, so wie ich es auch vor ein paar Wochen hier gesagt habe. Und ja, Charbonnet wird immer mal eingestreut. Klar, wenn Walker was hat, also verletzt ist, dann natürlich, dann wird er eine Rolle spielen. Das ist halt so klassischer Backup-Running-Back und ja, also ich glaube, ich würde dazu tendieren, ihn auch für einen Third Rounder oder irgendwo als Throw-in wegzugeben, um den Roster-Spot einfach zu klären.
Ja, ist ein Running Back Body. Ich glaube, an dem Punkt sind wir
Ja,
deswegen, ja,
muss man.
muss man dann gucken. Wisst ihr auch, also sollte man da wegen Name Value mal noch was kriegen, dann weg damit. Keaton Mitchell.
Ja, Injury ist natürlich super bitter. Also, wer nicht verletzt, dann könnte man halt da schon ein Szenario für eine große Rolle nächstes Jahr sehen. Ich glaube aber, die Ravens werden dieses Jahr, sei es via Draft oder sei es via Free Agency, werden dann eine große Lösung anstreben. Also ich glaube, die haben die Schnauze voll. Das ist ja Jahr für Jahr sind alle Running Backs verletzt und ich glaube, die Ravens, da kann ich mir so, also Dobbins läuft aus, Edwards läuft aus, gut, Melvin Gordon, scheiß drauf. Also erstmal
Justice Hill auch eher nicht so.
Mitchell ist der einzig Verbleibende, glaube ich. Also Justice Hill läuft der nicht aus, ne? Der ist noch unter Vertrag, oder?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das, da werden keine
Ja,
großen
doch.
Garantien drin sein in dem Deal, ne?
Ja, der ist noch ein Jahr unter Vertrag. Also im Prinzip, ich kann mir Folgendes vorstellen, dass die Ravens praktisch mit einem Free Agency Signing, einem gedrafteten Running Back, Justice Hill als dritten Running Back und Keaton Mitchell auf IR die Saison beginnen. So, das kann ich mir vorstellen, dass so der Running Back Room aussieht. Ich glaube, dass Keaton Mitchell leider, wenn er jetzt nicht verletzt wäre, wäre wahrscheinlich eins von den beiden Sachen nicht eingetreten, also Draft oder Free Agency, dann wäre er so als zweiter Running Back in die Saison gegangen oder vielleicht sogar als eins, weiß man nicht. Aber ich glaube, durch die Verletzung hat sich das leider erledigt.
Ja, denke auch. Also man kann das Talent ja von mir aus kaufen, aber seine Explosivität und Shiftiness war halt schon das große Asset und da ACL, das jagt mir schon Angst ein. Also ich würde eher versuchen, rauszugehen aus dem Asset, ehrlich gesagt, falls noch jemand eben dran glaubt, dass
Bekommst.
er da jetzt fit in die Saison zurückkommt und so weiter.
Ja, also Throw in einem Deal wert irgendwo ungefähr bei einem Third Rounder vielleicht noch, wenn man ihn jetzt noch verkauft kriegt. Aber das war's dann noch.
Ja, aber mei, wer weiß, manche sind nicht schnell genug im Adjusten, ne? Deswegen, man
Ja,
kann schon probieren.
ich glaube nicht,
Ja,
dass du einen Second für
so.
ihn bekommst, bin ich ehrlich.
Ich glaube es auch nicht. Ich denke. So, Tajay Spears.
Ja, der wird da starten nächstes Jahr, bin ich fest von überzeugt. Hat dieses Jahr schon gute Ansätze gezeigt. Henrys Vertrag läuft aus, den werden sie auch nicht verlängern, so also kann ich mir absolut nicht vorstellen. So, und sie haben ihn schon eingestreut, dabei sah er gut aus, hat auch für Fantasy Punkte erzielt und ja, also Tajay Spears würde ich wirklich auch probieren zu kaufen und das kann eine ganz heiße Aktie sein.
Genau, finde ich auch. Würde ich mich komplett anschließen. Devon Achane.
Ja, down to earth würde ich sagen, ne? Die letzten Wochen waren ja wirklich dann auch mal das, was wir hier ja auch gesagt haben, dass der nicht jede Woche mit drei Touches da 45 Fantasy-Punkte erzielt. Das ist sicherlich, ne? Also das ist der Fall. Dennoch kann ich mir schon vorstellen, dass er da nächstes Jahr eine sehr gute Rolle spielt bei den Dolphins. Die haben jetzt auch wenig Draftkapital in den Mid-Rounds. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mit First oder Second einen Running Back draften. Dann vielleicht noch einen Running Back hinzufügen. Mostert, ist der noch unter Vertrag nächstes Jahr bei den Dolphins? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er, also selbst wenn der Vertrag ausläuft, und er
Ja,
läuft
ist.
nicht aus, er
Ne,
ist unter Vertrag, ja.
ja. Man muss dafür seine Rolle auch haben, noch nach wie
Ja,
vor.
der
Wie
wird da
gesagt,
sein.
also das wird ein Committee sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Etienne da eine etwas größere Rolle spielt als dieses Jahr.
Glaube ich auch. Für mich Achan, für mich immer noch ein Buy-Kandidat. Also ich bin
Ja, jetzt
schon
ja.
Achan-Believer. Also,
Jetzt
ja,
ja.
genau. Ja,
Also.
es ging ja zum Teil nicht mehr so.
Nee, genau. Also also er war ja teilweise war er ja mehr als ein First wert. So, und ich glaube, das ist der Moment, kannst du ihn für weniger kaufen. Und da würde ich jetzt noch mal reingehen und würde auch noch mal ein bisschen was oder überhaupt mal reingehen und was hinzufügen. Ja.
Also, ich muss gerade mal schauen. Ja, ich glaube, also er ist hier bei Fantasy Kalk ist er eben zwischen Rashad White und James Cook gelistet. Und unter denen wäre er für mich ganz klar der Back, den ich haben wollen würde.
Ja, also Rashad White finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ja, in der Range ja passt.
Gut. Dann haben wir noch als letztes, wie genau, dann waren wir, was machen wir mit Kyren Williams? Darüber haben wir schon gesprochen. Dementsprechend ja, also wirklich dran glauben an die Rolle nächstes Jahr wie Rashad White, was die Frage hier von Albatros 232 war. Glauben wir bei Tajay Spears und Achane dran, dass da Production kommen kann beim ganzen Rest? Ja, sag ich mal, ist der Weg lang und dementsprechend darauf sollte man sich nicht verlassen. So sollte man sein Team zumindest nicht aufbauen, dass man
Genau.
darauf hofft, dass Chase Brown nächstes Jahr die Rashad White Production abliefert.
Richtig, ja.
Das wäre. Dann, nächste Frage kommt von Jets Nils. Khalil Shakir bei den Bills, Chase Brown bei den Bengals, Chris Rodriguez bei den Commanders. Wie seht ihr deren Chance für die Zukunft in Dynasty? Über Brown hatten wir schon gesprochen, Chris Rodriguez noch nicht. Ja, ich glaube, es wäre jetzt auch nicht mein Buy-Kandidat. Auch das ist ein Running Back Body, aber immer ein Sell. Wenn ihr generell bei solchen Spielern Leute findet, die daran glauben, dann sollen die den ruhig einkaufen. Kein Problem, nimmt man halt einen Shot auf einen anderen irgendwie. Aber ja, sobald da Seconds gezahlt werden, sofort weg damit. Khalil Shakir, auch da glaube ich, man hat gesehen, wer er ist. Ist keiner, den du verlässlich starten willst, irgendwie in Dynasty, würde ich auch jederzeit, sobald der ein Value hat, verkaufe ich den.
Ja, bin ich bei dir. Also, ja, kann ich
Ne.
nichts hinzufügen.
Dann, Wide Receiver. TWZ fragt dazu noch, was macht man mit Wide Receivern wie Drake London oder Michael Pittman nach dieser Saison, wenn man in den Rebuild geht? London ja noch jung, aber keine Usage. Pittman zwar Usage, aber etwas älter. Wie geht man mit solchen Personalien um, wenn man den Rebuild anpeilt? Phil, was machst du mit den beiden?
Ja, London kann man schon halten, finde ich. Das ist völlig okay. Also, der ist noch jung genug und da kann man einfach, also der ist auch vom Wert her nicht an einem Sell-High-Punkt oder irgendwie sowas, dass man da jetzt unwahrscheinlich viel verliert, wenn man ihn behält. Und ja, Pittman würde ich auf jeden Fall, also Pittman hat halt sein Career-Year gespielt. Das muss man einfach so sagen. Und der Preis ist ziemlich hoch. Er wird wohl verlängern, nehme ich an, aber als Rebuilder würde ich schon mal drüber nachdenken oder mal gucken, was ich bekommen kann. Er ist kein Must-Sell, aber er ist auf jeden Fall jemanden, wo ich drüber nachdenke, ihn zu verkaufen.
Ja, denke auch. Ich glaube, da würde ich mich komplett anschließen, mehr nochmal runter, entweder nochmal ein Shot auf Picks oder runter in die Richtung, ja. Talent Receiver mit halt weniger Production, Zay Flowers, JSN, die Rookies, die was gezeigt haben, bei denen man ein gutes Gefühl haben kann, dass die liefern. Aber wenn du die Production nächstes Jahr nicht brauchst, dann wäre das schon besser. Tank Dell natürlich jetzt aufgrund der Verletzung, interessanter
Ja.
Kandidat. Aber klar, wir sind jetzt natürlich auch so in den letzten Zügen vor den Playoffs. Ab übermorgen zählt das alles dann wieder nichts mehr und wir sind in der Offseason. Deswegen wird es dann auch durchaus schwer, da noch den Downtrade hin zu diesen Spielern zu machen. Das sind die Moves, die man dann in Season einfach machen muss. Genau, das würde ich sagen, war's dann mit unserem Mailbag. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Dann haben wir nochmal eine schöne lange Folge produziert für 2023.
Jawohl.
Und würde sagen, wir hören uns dann alle im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche allen Hörern und natürlich auch dir einen guten Rutsch und ja, genießt die letzten ruhigeren Tage, bevor es dann in 2024 wieder losgeht.
Jawohl, vielen Dank, guten Rutsch an alle und auch an dich. Dir auch viel Erfolg in deinen 5 von 6 Finals, außer in dem gegen mich.
Ja.
Und allen anderen Hörern natürlich auch viel Erfolg in den Finals. Und ja, dann hören wir uns nächstes Jahr. Bis dann.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.